Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
How does one use an 18-inch long Johnson? It's fairly simple. All you need to do is insert the tip of the shaft into this opening and press firmly. You'll note that while the shaft is fairly flexible, it's also quite hard. And that hardness is both intrinsic to the function and it greatly aids the insertion. Now, one thing I immediately noticed with my new Johnson is that no matter how hard I pushed, I wasn't able to stuff more than about 6 to 8 inches into the opening. If you try to shove it in any farther, you're likely going to do damage. You can, however, insert the Johnson in either the front or the rear opening. To get it in the rear, you flip it over, then insert the tip of the shaft, that's usually the hard part, then give it a solid shove to fully seat it. Once again, inserting the Johnson more than about 6 to 8 inches into the rear hole
can make damage. Gott, was, bitte sag mir, dass es um irgendein, weiß ich nicht, irgendein Klempnerwerkzeug ging.
Es ist ein Schloss, es ist ein Vorhängeschloss.
Und das haben die beim Aufnehmen dieser Werbung nicht gemerkt, dass das super das ist, hart nach das, Kochwerbung
geht. Das ist keine Werbung, das ist von einem YouTube-Kanal, der sich mit Schlössern beschäftigt. Also der so verschiedene Arten von Schlössern auf Sicherheit und ähnliches prüft. Und ja, da hat er halt den Long Johnson.
Den Long Johnson gezeigt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir das nicht schon mal hatten, aber das Ding zieht auch zweimal.
Das hatten wir noch nicht, da bin ich mir sicher, ja. Wir hatten mal eins, wo es um Bohren ging. Das war dann von irgendeiner Handwerkskammer.
Oh mein Gott.
Aber ich fand es auch sehr schön. Sehr bezeichnend.
Reini, schön, dich wieder zu hören, mein kleiner Zauberhase. Wie geht's dir denn heute?
Gut, soweit. Also richtig, ich hatte heute einen richtig produktiven Tag. Also, richtig produktiv. Ich habe heute Morgen die zweite Werbung aufgenommen aus den Resten, die ich noch von der vom letzten Mal über hatte von dir.
Möchtest du erzählen, was für ein manipulatives Stück Scheiße du bist, Remford? Der einfach mich, einen deutschen A-Prominenten, ich möchte mich jetzt ab sofort als A-Prominenten bezeichnen.
A
einfach
für Arsch,
böse.
Oder?
Genau, Affe, Arsch. Einen deutschen A-Prominenten in die Falle lockt, um mich böse auflaufen zu lassen. Du hast mir einen Text geschickt. Ehrlich gesagt, du weißt ja, dass ich derzeit extrem viel zu tun habe.
Ja, das weiß ich.
Dann schickst du mir so einen Choro-Text, von dem ich ausging. Es klang alles so ein bisschen krumm, aber ich dachte, gut, das wird er schon irgendwie hinbiegen. Und keine Ahnung, so groß kann die Tüte nie sein und die ganzen Nüsse im Mund und so. Hätte ich vermuten können, dass du ein widerliches Dreckschwein bist, das mich in die Falle laufen lässt. Und dann hast du meine Zitate verwendet, gegen meinen Willen, möchte ich kurz sagen, justiziabel. Du hast
mir das zur Verfügung gestellt und gesagt, mach dann mal den Werbespot fertig. Das habe ich gemacht. Genau wie in dieser Episode. Ich habe Reste verwertet. Nein, in dieser Episode, also zumindest jetzt, wenn ihr es zeitnah hört, weil die Werbespots ja nicht für immer drin bleiben, hört ihr den Spot, wie Basti ihn eigentlich haben wollte, also gedacht hatte, er wäre.
Willst du nochmal beschreiben, was du genau getan hast?
Gar nichts. Ich hab einen ganz normalen Spot aufgenommen.
Fick dich, Remford.
Ich habe dich halt den Spot einsprechen lassen und es war ein anderes Skript, das du bekommen hast. Ich habe halt zwei Skripte geschrieben und die Sachen, die du gesagt hast, waren so minimal verfänglich, sag ich mal. Also ich habe dich gefragt.
Sag mir einfach, dass du zu viel Zeit hast, ohne zu sagen, dass du zu viel Zeit hast. Ich habe ein zweites Skript geschrieben.
Nein. Ich sorge dafür, dass auch die Werbung in diesem Podcast eine AAA-Unterhaltung ist.
Ja, und A steht für dreimal Arsch, oder?
Ja, richtig.
Ach, Rainer, du bist ein guter Mann. Eigentlich, ja, ach, ich liebe dich, ja.
Ja.
Das war, ja, ich bin wieder mal, du musst mich mal ein bisschen hochholen, weißt du, ich bin mal wieder müde, du kennst es ja schon. Im Moment ist wirklich die volle Packung. Einfach dieses ganze Let's Dance Training, das macht mich alles fertig. Wir haben heute Mittwoch, bevor jetzt wieder jemand sagt, ah, Freitag ist der Atomkrieg ausgebrochen, warum habt ihr nicht drüber geredet?
Ja. Ich möchte nur noch sagen, wir können in dieser Folge nicht über die, also wenn ihr sie am Sonntag hört, können wir nicht über die Folge Let's Dance vom Freitag reden, weil wir können nicht erst Samstag aufnehmen, wenn die Folge Samstagabend erscheinen soll.
Das ist absolut richtig und ja, dementsprechend so ist es halt. Ich werde bei der nächsten Folge Let's Dance, für dich zur Kenntnisnahme, einen sogenannten Slow Foxtrot tanzen, einen sehr langsamen, aber sehr exakten Tanz. Und es sieht so aus, als wenn ich es vielleicht können könnte. Also dass es mir liegen würde oder keine Ahnung.
Ist das so Disco-Fox-mäßig?
Nee, überhaupt nicht. Nee, ist ein bisschen wie... Von der Geschwindigkeit, so wie Walzer, auch mit so tragenden, langsamen Bewegungen und ist eigentlich nicht schlecht. Also das Training ist auf jeden Fall bisher für mich das in Anführungszeichen einfachste Training.
Hat es Rhythmus? Und
es hat alles Rhythmus beim Tanzen.
Dann bist du am Arsch.
Das ist übrigens eine Frechheit. Ich gehöre zu denen, die Eckhart unterrichtet hat, die ein sehr gutes Rhythmusempfinden haben. Man sieht es nur nicht. Also ich kann zum Beispiel jede Art von Melodie auf den Takt mitklatschen.
Kennst du das, wenn man so einen Workshop für Kinder macht, wo die was töpfern und da ist ein Kind dabei, das wirklich zwei linke Hände hat und nur so einen Klops dahin gebaut hat und dann sagt, das ist eine Prinzessin. Und du gehst hin und sagst, ja, das hast du super toll gemacht. Ich kann richtig erkennen, wie die Krone von der Prinzessin aussieht. Dieses Kind bist du im Tanzstudio.
Möchtest du mich jetzt hier als Kind mit Special Needs beschreiben? Oder?
Nein, als jemand, der nicht tanzen kann.
Danke, Reini.
Nein, aber du gibst dir Mühe, du machst das gut. Ich habe das immer gesehen. Ich habe Leuten auch immer gesagt, sagt mir Bescheid, wenn Basti dran ist. Weil das ist alles, was das ist alles, was ich von der Show sehen wollte.
Hast du denn auch den Gruppentanz letztes Mal gesehen, meinen sexy Gruppen?
Den Gruppentanz habe ich auch gesehen, wo man dich ganz hinten hingestellt hat.
Wenn man sich auch sonst, aber mein Gott, wir haben Zirkusartisten dabei, verdammt nochmal.
Du hattest kurze Momente, wo du auch vorne warst. Und ich finde, also ganz ehrlich, du warst bei diesem Gruppentanz-Ding definitiv entspannter und lockerer. Das hat besser funktioniert.
Ja, das hat besser funktioniert. Und das hauptsächlich liegt das halt daran, dass... sagen wir mal, da der Druck nicht so hoch ist, weil du ja nicht alleine angeguckt hast, so ein bisschen der, ja, wie nennt man das, der Band-Effekt, ne? Wenn du in der Band bist.
Oder dann, im Chor singen.
Genau, oder Chor singen, genau, also das verschwindet dabei so ein bisschen und das hat es für mich deutlich entspannter gemacht und da ich da mit 5 Jungs getanzt habe am Ende der Show, war das alles etwas... Naja, für mich einfacher, aber auch die Bewegungen, das ist, was wir jetzt ja da mit Eka tanzen, das sind ja immer so entweder Standard- oder Lateintänze, keine Ahnung, ne, wie heißt das hier, Slow Fox oder Samba oder so, und das, was wir da getanzt haben auf der Bühne, war ja Breakdance, wenn man so möchte, und das in Anführungszeichen konnte ich besser, aber auch immer noch beschissen, ne? Also besser ist so, muss man immer in der Relation sehen.
War aber okay. Also ich fand, das habt ihr sehr gut gemacht. Ich als Tanzprofi kann sagen, was sagt denn der Özcan dazu?
Der Özcan lacht sich die ganze Zeit nur voll in die Buchse, der kleine Kacker. Allerdings bin ich jetzt schon 2 Shows über ihn hinweggekommen. Dementsprechend höre ich seinen bösen Spott gar nicht, weil, sagen wir mal ehrlich, den sehe ich als Instanz für diese Show überhaupt nicht mehr an. Den Mann nehme ich nicht mehr ernst. Ich nehme nur Leute ernst, die mindestens 5 Shows erreicht haben.
Und
ich
das
rede
sagt
auch
der,
gar nicht
der in der letzten
Leuten.
Show Mäuseohren getragen hat.
Ja, das war ein bisschen würdelos, aber was soll's.
Eine kleine Frage.
Wir suchen uns das nicht selber aus.
Ja, das
und
weiß
nein.
ich doch. Das weiß ja. ich. Ich wollte fragen, ob du wieder in so ein lächerliches Kostüm zu einem lächerlichen Lied gepackt wirst. Weil ich finde das ehrlich gesagt relativ unfair, muss ich sagen. Es ist natürlich so gedacht und so geskriptet, aber du bekommst schon sehr von dieser Show diesen Lustigstempel aufgedrückt. Finde ich.
Voll, ja klar. Also genau wie du sagst, ist so. Und dieser Lustigstempel, der mag ja nichts Schlimmes sein, aber der führt natürlich dazu, dass meine eigentliche Leistung, wenn man es so nennen möchte, nicht wahrgenommen wird. Ne?
Es ist halt immer so, also ganz ehrlich, in einem Mauskostüm zu Pinky und der Brain hätte, glaube ich, niemand ordentlich getanzt. Also, oder selbst, selbst wenn da jemand profimäßig ordentlich tanzt und so, sieht es halt trotzdem irgendwie bescheuert und lächerlich aus ein bisschen. Also ich finde das, ganz ehrlich, also ich bin ja eh kein Fan der Show, ne? Habe ich ja schon gesagt, dass, also ich ertrag Fernsehen einfach nicht. Aber gerade diesen Punkt, dass dass Leute, die in irgendeine Richtung halt eine gewisse Präferenz haben, da so reingedrückt werden in die Rolle, finde ich halt echt so, also.
Ja, aber man muss natürlich auch sagen, das ist nicht Arte, das ist RTL und jeder hat da am Ende seine Rolle zu erfüllen. Ja. René Casselli ist der Artist, der die Hebefiguren machen muss. Ja. Matthias Meester ist der mit der in Anführungszeichen speziellen Veranlagung, der für eine gewisse Gruppe an Menschen auch steht. Symbolisch, ne, dass man, sagen wir mal, körperliche Behinderungen, Einschränkungen überwinden kann und trotzdem Spaß am Tanz haben kann. Und ich bin ganz klar in der Szenenbeschreibung der Dödel. Ich würde sagen, bei mir stand wirklich auf dem Flipchart, als sie mich ausgesucht haben, stand, wir suchen den Dödel. Und dann kam ein Bild von mir, das wurde da drunter geklebt. Und dann haben alle gemeinsam geklatscht und haben gesagt, da ist er, der Dödel. Und ich erfülle diese Rolle mit Leidenschaft, aber du hast schon recht. Und deswegen ist dieses Slow Fox dort drüber. Ich meine, ich habe sie noch nicht getanzt, deswegen können wir jetzt nicht drüber reden, wie es war. Aber ehrlich gesagt, dann auch mal so der erste Schritt, in Anführungszeichen was zu machen, was ebenbürtig ist zu den anderen.
Weißt du denn, was für ein Lied das ist und was für ein Setting? Also
es ist Deutsche Woche, das heißt ein deutsches Lied, Frauen regieren die Welt von Roger Cicero, der schon leider nicht mehr lebt. Ist jetzt nicht unbedingt meine Musik, doch Roger Cicero.
Ja, doch, den kenne ich, aber ich kenne das Lied nicht.
Nee, ja. Nennen wir es mal deutsche Big Band Musik, so ein bisschen vielleicht so wie Swing When You're Winning von Robbie Williams, Frank Sinatra, sowas, aber auf Deutsch. Relativ swingig, relativ so mit einer großen Konzertband und der Song ist jetzt nicht meine Welt, aber der Tanz an sich ist ganz okay. Und ich glaube, dass wir das ziemlich gut hinkriegen werden und dass das auch eine andere, in Anführungszeichen, Facette zeigen wird von dem, was ich bei dieser Show zeige und was nicht. Und wie du eben sagtest, als Maus verkleidet bei der Pinky und der Brain, da ist halt, finde ich, jeder Vorwurf der Albernheit ist irgendwie auch unfair, weil, wie gesagt, das ist nichts, was man sich selber ausgesucht hat, sondern es ist halt ganz bewusst so gesetzt worden, dass wir das tanzen. Ist ja auch okay, aber es bleibt dann dabei, dass es maximal albern wird, ne, wenn du sowas, wenn das die Aufgabe ist. So. Du kannst halt auch, keine Ahnung, ich versuche gerade ein lächerliches Lied zu finden, keine Ahnung, kannst du, schön ist es auf der Welt zu sein, von Roy Black auch kein Tango tanzen. So, ne, das passt dann halt einfach alles nicht. Ja. Und, ja, egal, jedes Wort darüber ist jetzt Verschwendung. Wir wollen in dieser auf die positiven Dinge gucken.
Ich möchte sagen,
ich habe heute einen guten Tag.
Ja, so bescheuert du bei der Show ausgesehen hast, so genauso beachtenswert fand ich, warst du bei dieser ProSieben-Spielshow, bei der du warst.
Danke, Reini. Ja, bitte heute schön. Wird aber das große Besteck des Lobes über mir ausgegossen.
Oh, ja. Du hast es geschafft gegen einen Bundesliga, es war ein Bundesliga, oder? Oder sagen wir so, ein Profi-Handball-Torwart.
Nein, Bundesliga-Handball-Torwart.
Bundesliga, also, genau, kein Profi, der hat in der Bundesliga gespielt. Der ist kein Profi, der spielt in der Bundesliga.
Der wird da von seinen Eltern abgegeben, genau.
Gegen einen Bundesliga-Handball-Torwart mit zugegeben schmutzigen Tricks, aber alles ist erlaubt, drei Tore zu werfen mit 10 Versuchen,
Würfen.
Oder?
Bei 6 Würfen, möchte ich sagen. Es waren 10 Versuche. Ja, aber ich hatte 10 Versuche, aber ich habe es nach 6 gepackt, genau.
Und ich hab mir, als ich den Ausschnitt gesehen habe, auch gedacht, so, jetzt schwitzt er, weil du hast die Kandidatin überredet, dass sie alles setzen soll.
Jo, überredet ist das richtige Wort. Ich habe gesagt, hör zu, setz alles, ich mache das schon.
8.000.
Und in dem Moment, 8.000 Euro, genau, 8.000 Euro. Ich hatte diese 8.000 Euro, möchte ich kurz erwähnen, aber auch vorher für sie erspielt. Macht's aber auch nicht besser. Also die Show funktioniert so, man erspielt mit Quizfragen eine gewisse Summe. Ich habe irgendwie von möglichen Fragen habe ich fast alle richtig beantwortet und ja, dann kam es halt dazu, dass man Politik. Das war auch so eine Nummer, ne? Also die Kandidatin in allen Ehren, aber das war mir alles nicht so ganz ersichtlich, was für Entscheidungen die getroffen hat, weil ich bin vorher, kommt man ja kurz mit denen in Kontakt und dann sagt sie so, was ist denn dein Spezialgebiet? Und habe ich stand zufällig gerade mit meinem Freund Streter zusammen und wir standen da und wir sagten, hör zu, wenn irgendwas zu Film, Musik, Büchern oder Boulevard kommt, in meinem Fall noch Boulevard, bei Sträter glaube ich nicht so, dann frag uns. Also das ist einfach, wir leben für Kinofilme, ich kenne jeden Scheiß, ich weiß alles, top. Mhm. Ne? Dann dreht sich dieses Rad, die Kandidatin kann aus 5 Prominenten die Person auswählen, die zu einem Themengebiet die Antworten gibt.
Die Show
Thema
heißt?
War Hollywood, achso, Lucky Stars.
Ja.
Und Themengebiet war Hollywood. Und ich gucke sie noch an, so im Sinne von so, wir wissen, wir sind uns einig, dass ich das jetzt machen soll. Und sie sagt,
now,
Frank Rosin.
Push the button.
Wirklich, now push the button. Und ich sitze da, ich denke so, wie Frank Rosin. Und dann hat sie es auch nachher erklärt, dann meinte sie nämlich, sie hätte gelesen, Frank Rosin hätte ja sogar mal in Hollywood gewohnt. Und dann meint er so, ja, aber 1987 und für 2 Wochen. Und ich gehe nie ins Kino. Und ich stehe da so und Sträter neben mir so, um Gottes Namen, ne? Also das war so der Moment, wo ich dachte, irgendwie hast du gar nicht verdient, das Geld zu gewinnen, aber man gibt sich ja dann doch Mühe.
Ja, aber du kennst das doch, in so Situationen ist man unter Stress und so und ja.
Ja, sie hat ein paar solche Entscheidungen getroffen, einige.
Aber es ist gut ausgegangen,
aber
oder?
Es ist gut ausgegangen, ja. Also ich meine, Evelyn Bodeck, ja, egal, also war, ich habe schon Leuten Glück gebracht, die ich noch netter fand, sagen wir es mal so, aber macht nichts, sie hat sich Mühe gegeben. Und dann kam diese Aufgabe, ich habe diese Quizfragen beantwortet und dann am Ende jeder Prominente eine körperliche Aufgabe, wo die Zuschauerin nochmal die Möglichkeit hat, zu setzen und dieses Geld nochmal zu verdoppeln. Ne? Und dann kann man sagen, ich setze von meinen 8.000 oder 10.000 Euro, setze ich 1.000er, 2.000, hat sie auch immer relativ konservativ gemacht. Und dann kam halt die Aufgabe, ich soll gegen einen Bundesliga-Torwart 3 Tore werfen in 10 Versuchen. Und ja, ich habe nicht vorher gefragt, ob ich Anlauf nehmen darf. Ich habe nicht gefragt, wo der dann genau steht. Und ich habe dann einfach gedacht, irgendwie hatte ich so eine Eingebung, mach das mal. Setz einfach alles, habe ich zu ihr gesagt. Und hat sie dann auch gemacht, was ich ziemlich mutig fand oder beknackt, kann man sich aussuchen. Und sie hat alles gesetzt und ich habe es durchgezogen. Also ich habe es geschafft, aber es war echt knapp. Also nicht knapp, aber in dem Moment, wo die dann sagten, ja, du darfst keinen Anlauf nehmen. Und ich denke so, what? Warum darf ich denn jetzt auf einmal keinen Anlauf nehmen? Und dann als nächstes noch kam, dann klappte der sich so auf wie so ein Transformer. Weißt du, der Typ wurde, der war schon 2,3 Meter groß und wurde immer größer. Und ich denke so,
und auch ey, breiter, ne?
Ja, immer breiter. Und ich denke so, oh Gott, ey, und dieses Tor wurde immer kleiner. Das schaffe ich niemals, aber mit ein bisschen Glück und wie du eben schon sagst, auch ein bisschen
dreckigen
Trick,
Tricks,
also so.
Dreckigen
na
Tricks.
Ja, ich habe ihm halt einmal in den Sack geworfen und ihn gefragt, ob er noch Kinder möchte, aber egal.
Ja, du hast auch, also die Tore, die du gemacht hast, waren auch so ablenkungsmäßig so. Also du hättest nur sagen müssen, da hinter dir ein fliegendes Wurstbrot oder ein dreiköpfiger Affe. das so mitten im Satz, während du irgendwas zum Moderator gesagt hast, so beiläufig den Ball so an ihm vorbeigeworfen. So ein richtiges Arschloch.
ein richtiges Arschloch-Tor, ja. Aber es ging ja auch um 8.000
ja,
Euro.
Ja, klar.
Und
nee,
am Ende, es war erlaubt. Ich habe mich vorher versichert, ob man das darf.
Ja.
Und selbst beim Profi-Handball darfst du das.
Aber er tat mir
also,
ein bisschen leid, tat er mir trotzdem.
Ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass er in jeder, also die Show wurde, glaube ich, 7-mal aufgezeichnet und in allen 7 anderen Shows hat er den Ball gehalten.
Ja.
Ne, alle Bälle gehalten und ich glaube, es ist keiner reingegangen. Also ich war der einzige Promi, der mit Glück und ein bisschen Frechheit es hingekriegt hat. Und das war ja schon, also hat mich schon gefreut. Auch für die Kandidatin gefreut und ganz cool. Ganz coole Show, so kann man auf jeden Fall nochmal reingucken. Ein bisschen lang, ne? Aber gut, heutzutage ist im Fernsehen immer alles ziemlich lang.
Man kann sich auch nachher Ausschnitte angucken. Geht ja auch.
Genau. Ja. Schöne Ausschnitte, genau wie
Ausschnitte.
Du das in meinem Nachhinein war. Schöne Ausschnitte.
Schöne Ausschnitte. Ey, apropos Fernsehen, da wollte ich dir was erzählen. Ich habe eine App kennengelernt, eine neue, auf der, also jetzt nicht auf dem Handy oder so, sondern auf meiner Playstation. Die poppte irgendwie so unter den Fernsehsachen auf, weil ich benutze unsere Playstation häufig auch, um Netflix, Disney Plus und den ganzen Rotz zu gucken, weil unser Fernseher schon so in Jahre gekommen ist, dass diese integrierten Smart-TV-Scheiße, die ruckelt und ist so langsam, dass du lieber einfach die PlayStation anmachst und das darüber bedienst. Und da gab es jetzt eine App, die heißt Pluto TV. Schon mal von gehört? Ich nicht vorher.
Noch nie gehört.
Nee, ich auch nicht. Pluto TV ist irgendwie ganz geil, weil du musst dich nicht einloggen oder irgendwas. Gibt es auch als Website. Da läuft halt Fernsehen, mehrere Kanäle, finanziert durch Werbung zwischen den Sendungen. Relativ wenig Werbung auch. Und Pluto TV ist so aufgebaut, das Ding hat irgendwie, weiß nicht, 100 Sender oder so und auf einem Sender läuft durchgehend 24 Stunden am Tag nur eine Serie. Das heißt, du hast einen Sender, auf dem läuft den ganzen Tag Star Trek.
Okay.
Durchgehend.
Noch nie gehört.
Dann hast du einen Sender, auf dem, also es sind keine neuen Serien oder nichts Aktuelles oder so, sondern so die alten, geilen Klassiker, also, wobei geil ist das auch übertrieben, aber so, da, weiß nicht, du hast einen Sender, da läuft den ganzen Tag Cheers.
Ernsthaft?
Okay. Ja, oder wer ist hier der Boss den ganzen Tag? Und
Toni Danzer.
Ja, ja, und wo ich hängen geblieben bin, war ein Sender, wo den ganzen Tag Pimp My Ride läuft.
Oh Gott, rein. Was ist bei dir denn los?
Also nein, ich bin da nicht den ganzen Tag hängen geblieben, sondern so für zwei Folgen. Die kann man nämlich ganz gut gucken, weil die nicht durch Werbung unterbrochen werden. Bei MTV war ja immer Werbung zwischendurch.
Ist das nicht Ja Rule oder sowas?
Und was denn?
Ja, Moderator von Pimp My Ride.
Das war Ja Rule? Exhibit.
Exhibit, okay, ich kann diese ganzen sympathischen Rapper nicht auseinanderhalten. Ich merke schon, du bist richtig tief im West Coast.
Ja, ich bin richtig tief in Pimp My Ride. Ich hab das damals, fand ich das ganz witzig und so. Das ist ja irgendwie frühe 2000er gewesen, Pimp My Ride. Für diejenigen von euch, die es nicht kennen, es läuft folgendermaßen. Es war eine Sendung auf MTV. Ein amerikanischer Rapper, Exhibit, überrascht Leute mit irgendwelchen Schrottautos. Also die wirklich richtige Schrottautos haben. Und mit Schrottautos meine ich jetzt nicht irgendwie der Golf 2 von eurer, weiß nicht, von eurer Tante, wo irgendwie vorne ein Kotflügel fehlt oder so, sondern richtige Schrottkarren, weil bei den Amis gibt es keinen TÜV. Das heißt, das sind dann so Autos, wo auch mal eine Tür fehlt oder die Motorhaube oder.
Bei den Amis gibt es keinen TÜV?
Nein.
Okay, wow, das wusste ich gar nicht.
Also TÜV ist halt was Deutsches. Es gibt, glaube ich, sowas wie eine, es wird einmal geguckt, ob das Ding irgendwie fahrbar ist, aber in den, also zumindest war es in den 2000ern so,
es gibt keine regelmäßige Inspektion der Autos, oder?
Ich glaube nicht, nein.
Wow, okay. Also, aber ist doch eigentlich eine ziemlich naheliegende Idee, das zu machen, oder?
Bevor ich was Falsches sage, ich weiß auch nicht so genau. Ich denke mal, es kommt auf den Bundesstaat an. Es gibt, glaube ich, auf jeden Fall Bundesstaaten, in denen es keinen TÜV gibt. Und dann ist ja auch noch die Frage, in welchem Zustand der ist, ne? Also, ich glaube, es gibt...
ja, klar, aber trotzdem macht es ja also grundsätzlich Sinn, dass es bei Fahrzeugen, also ich meine, guck mal, wie viele Achsbrüche oder so ein Scheiß es geben würde, wenn die Wagen nicht überwacht werden. Und dann zieht irgendwie ein LKW in den Gegenverkehr rein, weil die Achse gebrochen ist.
Ja, also ich will nicht sagen, dass TÜV nicht sinnvoll ist. Ich finde TÜV sehr sinnvoll und finde es auch sehr sinnvoll, dass man das macht. Das war ganz witzig. Wir hatten mal einen Doktoranden aus dem Ostblock damals. Ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Land er kam.
Auch aus dem Ostblock, auch aus dem Ostblock.
In der Physik hat man relativ viele russischsprachige Doktoranden, zumindest in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, also in dem Feld der Physik. Auf jeden Fall haben wir uns mit dem auch über TÜV unterhalten und der hat ganz, ganz am Anfang erstmal das Prinzip TÜV nicht verstanden. Der dachte, TÜV wäre so, dass alle zwei Jahre jemand halt nach deinem Auto guckt und dann was repariert, wenn was kaputt ist.
Oh, das ist ja voll nett, so eine Art Flatrate für Mechaniker. Ja, so ein Endpunkt. Eigentlich ist es ein Mann, der Hartmut heißt, 57 Jahre alt ist, einen Blaumann trägt, zu deinem Wagen geht und sagt, den kassiere ich jetzt ein, du Fickvogel. Und dann ist dein Auto auf einmal nicht mehr dein Auto. Das ist TÜV-Hartmut. Ja. Ich habe dir doch mal diese Sache von diesen beiden Autocops erzählt oder Fahrradcops erzählt, die einen Wagen anhalten und dann irgendwie der Auspuff wird manipuliert und dann beschimpft der Typ die. Und dann ficken sie ihn richtig hart, weil sie einfach hingehen, den Wagen beschlagnahmen und zum TÜV bringen. Ja. Und dann kommen wirklich so zwei TÜV-Hartmuts und bauen einfach diesen Wagen komplett auseinander, bis zur letzten Schraube.
Das ist wie diese Werner-Szene. Das ist nicht original, das ist nicht original.
genau.
Was ist das denn? Das ist der Wurstblinker.
Der Wurstblinker.
Das ist nicht original. Ja, genau, aber genau so läuft das manchmal auch beim TÜV. Also ich hatte schon mehrere TÜV-Erlebnisse mit meinen Motorrädern damals. Passt. Also so einmal draufgekommen, geguckt und eine Runde um den Block gefahren und dann war gut. Und ich hatte mal einen sehr pingeligen TÜV-Prüfer, da musste ich echt noch Sachen machen. Also wirklich so irgendwie ein Schalterchen austauschen, weil der, also es gibt am Motorrad, wenn der Seitenständer ausgeklappt ist, dann kannst du damit eigentlich nicht losfahren. Wenn du dann losfährst, sollte eigentlich der Motor ausgehen. wenn du die Kupplung kommen lässt. Bei mir war aber einer der Schalter an der Kupplung, also da der Sensor, war so ein bisschen abgenutzt. Und das heißt, du konntest mit dem Motorrad unter Schritttempo, also wirklich so leicht anrollen, während der Seitenständer ausgeklappt war. Sobald du aber ein bisschen schneller wurdest, ging die Maschine aus. Ne? Meint der TÜV-Prüfer aber, ne, damit gibt es keine Plakette, da müssen neue, also da müssen sie machen lassen.
Ja, Reini, warum, meine Frage, die ich mir ungefähr 1 Million Mal in meinem Leben schon gestellt habe und die ich bis heute nicht beantwortet gekriegt habe.
Ja.
Warum haben Motorräder vorne kein Kennzeichen? Warum?
Das ist eine gute Frage. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten.
Also ist das einfach so ein Freischuss?
Aerodynamisch ist halt scheiße, ne? Also aerodynamisch ist ein Nummernschild vorne für ein Motorrad schon mal scheiße.
Ja gut, aber ist das irgendwie so ein Bonus, den man kriegt als Motorradfahrer? Das heißt, okay, du darfst jetzt halt einfach mal wie ein Arschloch fahren, über 160 und wir kriegen dich eh nicht? Oder was
ja,
soll
du wirst ja von hinten dann geblitzt, wenn du Pech hast.
Doch nicht bei jedem Blitzer, bei 90% der alten Steinkästen.
Nicht bei jedem.
Nee, aber warum haben Motorräder vorne kein Plug? Warum? Warum?
Ich glaube, bauartbedingt. Also ich wüsste nicht, wo man es da hinpacken soll.
Ja, Alter, mein Gott, wir haben also im Autobereich ja schon so viele Wege gefunden. Und der LKW sind jetzt Eisenstangen, damit man als runterrutschender Motorradfahrer, falls man irgendwann mal unter den LKW rutscht, auch ganz sicher geköpft wird. Ne, also es gibt ja nun wirklich genug Sachen, die an Autos gebaut wurden, die man nicht braucht oder die man braucht. Ich glaube, man würde auf die Idee kommen, da noch eine Stange dran zu machen, oder?
Ja, aber das, also bei einem Motorrad vorne ist halt wirklich, also aus aerodynamischer Sicht ist halt Kacke. Also wenn du es irgendwie vorne auf die Gabel baust zum Beispiel, also irgendwas, was sich noch bewegt, also zum Beispiel, also alles, was mit der Gabel vorne sich nach rechts und links bewegt, wenn du da so ein Kuchenblech dran schraubst, also ne, so eine große Platte, die mitten im Fahrtwind steht und du dann ganz leicht den Lenker nur bewegst, ist nicht so geil.
Okay.
Also das wäre schon mal ein Problem, aber natürlich bei einem Motorrad...
Ich habe ja noch nie auf dem Motorrad gesessen, ich kann es überhaupt nicht beurteilen.
Bei einem Motorrad, das eine ordentliche Verkleidung hat, würdest du wahrscheinlich auch vorne irgendwo ein Nummernschild anbringen können. Ne? Reicht ja auch ein kleines, aber ist halt nicht so. Ne? War nie vorgesehen, wird nicht gemacht, ist fertig. Das ist schon witzig, wenn du mit dem Motorrad in Österreich oder so unterwegs bist, musst du ja irgendwo die Mautplakette anbringen.
Die Mautplakette anbringen, okay.
Warst du schon mal mit einem Auto irgendwo im Ausland, wo du Maut bezahlen musstest?
Oh doch, 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 doch. Ich war, als wir zum Gardasee gefahren sind, das war auch ein Riesenkrampf. Da mussten wir am Brenner, glaube ich,
ja, da
mussten
wir
eine Mautplakette kaufen, genau. Und dann mussten wir feststellen, dass die Überfahrt, ich dachte, man fährt durch den Brennertunnel. Es gibt nicht den Brennertunnel. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, den Brennertunnel, wenn es ihn gibt, zu umfahren. Wir haben ihn nicht gesehen.
Also ihr wart am Brennerpass wahrscheinlich.
Scheiße, ja. Ich glaube, es gibt hier nur den Brennerpass. Wir haben uns die ganze Zeit gewundert, warum wir in den Kackbärchen nicht reinfahren.
da hast du das Ding ja in die Windschutzscheibe geklebt, ne?
In meiner Erinnerung, ja.
Es muss irgendwo sichtbar sein. Beim Motorrad ist die Frage, wo klebst du es hin? Also,
ja, ist gut. Vorne in die Fensterscheibe auch nicht, ne? Du hast ja nicht genug zu sehen dann. Ne?
Nicht jedes Motorrad hat eine Scheibe vorne.
Jedes Motorrad hat eine Scheibe vorne?
Natürlich nicht.
Aber dann kriegst du die ganze Scheiße in die Fresse, oder nicht?
Deshalb trägt man Helm unter anderem mit einem Visier.
Ja, stimmt. Einen Helm muss man ja auch.
Ja,
du merkst, ich bin im Motorradgame, da bin ich richtig tief drin. Ich habe echt keine Ahnung vom Motorradfahren, also wirklich null.
Das Problem mit dieser scheiß Plakette oder dieser Maut, also diesem Mautsticker, den musst du halt irgendwo hinhauen oder irgendwo hinkleben und du musst den auf dem Motorrad immer da, also auf einem nicht leicht austauschbaren Teil musst du ihn anbringen. Das heißt, selbst wenn du vorne eine Scheibe an deinem Motorrad hättest, darfst du es da nicht anbringen, weil die kann man im Zweifelsfall ja mit zwei Schrauben abmachen. Und dann könntest du ja den Start betrügen, indem du es an ein anderes Motorrad schraubst. Das heißt, du musst das Zeug irgendwie vorne auf die Gabel kleben oder so. Oder
das
auf den,
ist smart, nicht?
Ja, oder auf den Tank, schön auf den Lack. Ist auch richtig geil.
Schön auf den Lack. Schade, dass du kein Motorrad mehr hast. Dann könnten wir mal eine Motorradtour machen, du und ich. Du hättest dann so eine Mini-Pli-Frisur auf, deine wehenden Haare im Wind, Oberkörperfrei mit so einer Weste mit so Aufstickern dran, so Hells Angels.
Wenn
und
dann
so.
Gespannt.
Ich würde mich an deinem Brusthaar festhalten.
Nein, wenn dann gespannt, dann kommst du in so einen Beiwagen und darfst in so einem Beiwagen sitzen.
Wie Indies Vater?
Ja, genau.
Wie geil wäre das denn? Das würde ich sofort machen. Das finde ich Hammer. Nennt man das Gespannfahren? Oder?
Ja, das ist ein Gespann.
Ein Gespann.
machen.
Gibt's sowas eigentlich noch? Nee, ne?
Ja, doch, natürlich.
Das ist so ein bisschen wie diese Kinderwägen, die man hinten dran hängt. Weißt du, es gibt ja so verschiedene Varianten. Es gibt dieses Art Lastenfahrrad, wo der kleine Jonas vorne drin sitzt. Mhm. Ne, wenn man über die wenn man schon mal so, keine Ahnung, man fährt an die Fußgängerübergangsampel, hält sich an dem Pfahl von der Ampel fest und der kleine Jonas ist aber dadurch, dass er vorne in diesem Lastenfahrrad drin sitzt, so 1,5 Meter weiter auf der Straße und wird vom LKW weggewälzelt.
Ja, ich wollte gerade sagen, das nennt man Test. Also, ne, das ist so ein, man nimmt halt irgendein Lebewesen, hält das vor sich hin und guckt mal, was denn da kommt.
Was kommt da wohl? Ja. Also, nee, aber jetzt mal, ohne Scheiß, das gibt's ja, und ich finde noch grusiger die Eltern, die hinten diese, kennst du doch, am Fahrrad dann so einen Wagen dranhängen, ja, mit so zwei Reifen links und rechts.
Ach so, nee, wo ich immer denke, so, sogar noch.
Oh, Alter, echt? Ey, du hast keinen Blick auf das Kind die ganze Zeit. Ich denke so, ey, die fahren über eine Kreuzung, keine Ahnung, sind selber erfolgreich über die Kreuzung, der Kleine hängt aber 2,5 Meter hinten dran und wird dann vom Porsche weggeflext.
Nee, also, ich finde viel gruseliger, also wenn wir so bei Fahrrädern und Kindern sind, diese Plastik-Kindersitze, die auf dem Gepäckträger festgemacht werden. Weißt du, wo?
Die fand ich auch immer ein bisschen gruselig, wenn hinten da noch so ein bewusstloses Kind drin hängt.
Ja, weißt genau. Du? Und vor allem, wenn du dich mit dem Fahrrad auf die Schnauze legst, ne, dann ist das Kind halt da in einer relativ hohen Position, möchte ich mal sagen, und hat einen recht weiten Weg nach unten.
Die Leute sind auch, vielleicht hängen, ist das nur was für Leute, die nicht so an ihren Kindern hängen?
Nee, ach, ich find Kind vorne im Lastenfahrrad finde ich vollkommen okay. Also dann hast du es halt im Blick und du siehst ja auch, wohin fährst und so, ne? Finde ich tatsächlich im Lastenfahrrad vorne besser als hinten im Anhänger. Also hinten im Anhänger wäre dann bei mir die zweite Wahl und das dritte wäre dann halt in der Variante auf dem Gepäckträger. Aber das würde ich
komisch, eigentlich. Komisch, ich hätte diesen Kindersitz auf dem Gepäckträger, war ja lange Zeit Standard. Ne? Ja, das war, was man hatte. So. In unserer Kinder gab es gar nichts anderes, glaube ich. Aber meine Eltern sind nie Fahrrad gefahren.
Meine auch nicht.
Gab's. Komisch, ne?
Ja.
Gibt ja so Fahrradeltern und nicht so Fahrradeltern.
Nee, meine Eltern.
Ich hatte keinen.
Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, ob meine Eltern überhaupt mal ein Fahrrad hatten. Ob ich mich bewusst daran erinnern kann, meine Eltern mal in irgendeiner Form auf dem Fahrrad gesehen zu haben. Ich glaube nicht.
Konnten sie denn Fahrrad fahren?
Ja, das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Also, ich gehe davon aus.
Ich habe erst mit 10 Fahrradfahren gelernt, weil mein Opa hat mich in seinem Fahrrad die Straße runtergeschoben, so einem alten Herrenfahrrad, und hat dann gesagt, er lässt nicht los. Und natürlich hat er losgelassen und ich bin in den Mercedes in das Nachbarn reingeprügelt und wollte dann jahrelang nicht mehr auf das Fahrrad gehen. Und irgendwann habe ich mich dann durchgerungen, es doch nochmal zu machen. Aber es hat lange gedauert.
Ich habe in der Grundschule Fahrradfahren gelernt oder sogar noch ein bisschen vor der Grundschule. Ich erinnere mich nämlich noch dran, dass wir in der Grundschule diese Verkehrserziehung hatten, wo wir den Fahrradführerschein gemacht haben.
Hatten wir auch den Fahrradführerschein und das war mein Tag der großen Rache. Es gibt doch bei Stand By Me, dem wunderschönen Buch von Stephen King, weißt du, mit den vier Jungs, die die Leiche von Ray Bauer suchen. Da gibt es diese Szene, wo Jordi heißt er, glaube ich, die Geschichte erzählt von Fettarsch. Fettarsch, der beim Kuchenwettessen Rizinusöl getrunken hat. Erinnerst du dich daran noch?
Nee.
Also jedenfalls erzählt er seinen vier Freunden am Tisch, ist jetzt ziemlich farer Stretch, aber ich mach's trotzdem, seinen vier Freunden beim Lagerfeuer, die suchen die Leiche eines Jungen, der angeblich von einem Zug getroffen wurde und irgendwo an der Strecke liegen soll. Wunderschöner Film, müsst ihr gesehen haben, 1986 mit River Phoenix, Corey Feldman, toll. Jedenfalls erzählt er die Geschichte von Fettarsch, der sich gerecht hat. Und da geht es um einen fetten Jungen, also der erzählt am Lagerfeuer eine Geschichte, so eine Substory in der Story von einem fetten Jungen, der immer bei so Fresswettbewerben teilgenommen hat. Und die Leute sitzen da und brüllen die ganze Zeit, Fettarsch, Fettarsch. Und eines Tages beim großen Kuchenwettbewerb von Pengsetorni isst er dann ganz viel Kuchen und kippt sich aber vor Rizinusöl in den Hals und beginnt dann seine große Rache, in dem sich alle ankotzen müssen. Er kotzt auf den Bürgermeister, die Bürgermeisterin kotzt auf den Hund des Bürgermeisters und so weiter. Und dieser Tag, ich weiß, das war jetzt sehr weit hergeholt, der Tag der Verkehrsprüfung, die wir auch beim TÜV Gelsenkirchen oder so Scheiße gemacht haben, auf so einem traurigen Verkehrsübungsplatz.
Ja, es ist immer so ein trauriger Verkehrsübungsplatz, wo man einmal Fahrradfahrer ist, dann Fußgänger und dann Autofahrer in einem Kettcar.
Genau, also einfach richtig unangenehm. Und bei dieser Nummer, da haben wir da durfte ich die anderen aufschreiben, was natürlich fantastisch war.
Du warst der Blockwart.
Ich war der Blockwart. Der Tag der großen Rache von Fettarsch war gekommen.
Blockwart Bielendorfer.
Blockwart Bielendorfer, genau. Und Blockwart Bielendorfer hat aber mal so richtig ausgepackt. Oh, ich habe, Rainer, ich habe gestern eine Blockwart-Situation gehabt. Da habe ich sogar fast den Begriff Blockwart verwendet, bin dann aber auf Obersturmbannführer gegangen. Ich bin vom Tanztraining gekommen und wollte meiner Frau eine kleine Freude machen und Kuchen holen. Und dann bin ich an eine Kölner Bäckerei rangefahren, die draußen so zwei Tische hatte, an denen Rentner gerade Kuchen aßen.
Ja.
Relativ ruhiges Wohngebiet, diese Bäckerei. Und Otto war im Auto. Und dann habe ich aufgrund der Tatsache, dass Otti im Auto ist und es warm war, habe ich die Klimaanlage angemacht. Und habe den Wagen laufen lassen. Und zwar ungefähr eine Minute 30 Maximum.
Ja.
Draußen stand eine Frau an und es saß ein Opa mit seiner Frau an dem Tisch. Und ich mache die Tür zu, gehe rüber zur Schlange, stelle mich draußen an der Bäckerei an. Es gibt ja in den Bäckereien selbst immer nur noch eine Person, die gerade was einkaufen darf. Dann geht die raus, kennt ihr ja alles. Und in dem Moment, wo ich diesen Tisch passiere, sagt er schon, na, 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 na. Und da wusste ich schon, okay, der werte Herr hat das Florett gezogen. Er möchte wohl auf ein Duell hinaus. Na, also ich merkte schon, dass dieses na, 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 da kommt jetzt Wichse. Aber wirklich so richtig gesprochene Kackwichse. Und ich gucke ihn an, ich sage, entschuldigen Sie, was ist denn? Und er sagt so, ein Diesel laufen lassen, für Kuchen holen, das haben wir ja gern. Und ich dann so, mein Hund ist da drin. Dann mache ich so da das Fenster auf. Das habe ich übrigens nur, um eine kleine Background-Information zu machen, auch schon mal getan. Dann ist Otto aus dem Fenster gesprungen und stand plötzlich neben dem Wagen. Und nur ein Spalt weit reicht nicht, um genug Luft reinzulassen, damit er nicht schwitzt. Also Klimaanlage an, Wagen laufen lassen, würde ich an der fucking Ampel auch tun.
Ja.
Und ich gucke ihn an. Ich hatte eh schon nicht so einen guten Tag gehabt. Und dann formulierte ich den Satz, okay, Herr Obersturmbannführer, wenn es Sie etwas angeht, nehmen Sie doch einen Beschwerdebrief, füllen Sie ihn aus und schieben Sie ihn sich rücklings in Ihr Arschloch.
Du bist aber auch unangenehm.
Das hat meine Frau auch gesagt. Ich bin irgendwie unangenehm. Aber er hat mich auch einfach auf den falschen Fuß erwischt. Ich war sehr wütend. Und das wirklich Unangenehme war, dass nachdem ich diesen Satz vollendet hatte und Mr. Erdbeerkuchen sein Na, 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 wo ich schon bereute, seine Frau sagt, sind Sie nicht Bastian Bielendorfer?
Ja, kannst du sagen, ich bin Bastian Bielendorfer und deshalb kann ich mir auch Diesel für 2,50 leisten.
Du dreckige Hure. Ja, genau, das. Ich hatte kurz drüber nachgedacht. Das sind diese Momente, weißt du, wo dieses Prominentsein einem das Leben kaputt macht, dass man einfach nicht random irgendwelche Erdbeerkuchenfressenden Wichser beleidigen kann,
ja, doch,
ohne erkannt zu
das.
Werden.
Ja, aber mein Gott, dann wissen sie wenigstens, wer sie beleidigt hat. Weißt du, wie viele Leute ich schon beleidigt habe und ich mich abends in den Schlaf gräme, weil ich weiß, sie wissen nicht, wer ich bin?
Das ist natürlich schon wahr, das ist ein bitterer Moment.
Das ist schon bitter. Wie sind wir da denn jetzt bitte gelandet von Pimp My Ride zum Obersturmbannführer mit Erdbeerkuchen?
Das ist eine relativ berechtigte Frage, Rani. Den Übergang kann ich auch nicht mehr. Wir kamen irgendwie, also wir haben ja noch einen kleinen Schlenker über Stand By Me gemacht.
Und Fahrradfahren.
Es ging, glaube ich.
Und Fahrradfahren. Ich hab übrigens.
Bitte erzähl mir jetzt von Pluto.com mit Pimp My Ride.
Ja, Pluto.com ist mir scheißegal. Es geht mir um Pimp My Ride. Aber vorher noch, ich habe meinem Bruder mit Mitte 20 Fahrradfahren beigebracht.
Mit Mitte 20?
Ja, als wir in der WG gewohnt haben. Der konnte nicht Fahrrad fahren.
Also bei mir war es dann meine Nachbarin Katrin, liebe Grüße gehen raus, Katrin hat es mir beigebracht.
Aha.
nachdem ich, ja, war auch erniedrigend, nachdem ich, was denn?
Bei mir war es meine Nachbarin Katrin. Katrin hat es mir beigebracht.
Ja. Naja, die hat mir, also sagen wir mal so, die hat mir letztens, sie gibt's noch, sie lebt mittlerweile in Frankreich, sie hat mir letztens Bilder von uns geschickt aus unserer Teenagerzeit in dem Partykeller ihrer Großeltern.
Als sie dir in den Sattel geholfen hat.
Als sie mir, ja, geht so, an den Sattel geholfen hat, auf zwei dieser Bildern fasse ich an ihre Brust. Und ich war wirklich selbst beim Anschauen dieser, weil ich sagte zu meiner Frau so, oh cool, guck mal, die Katrin hat Bilder geschickt von unserer Jugendzeit. Und ich mach die so auf, zeige meiner Frau, sie ist auf dem Handy und erstes Bild, ich fasse sie einfach voll an die Hupe. Und ich denke so, okay, naja, das waren die 90er. Ich
ja, weiß auch nicht. Das waren die 90er, genau.
Ich wusste auch nicht, wie ich das begründen sollte, dass ich ein krankes, übergriffiges Dreckschwein bin.
Ey, egal. Aber 90er, beziehungsweise früher 2000er, Pimp My Ride.
Oh, guter Übergang, guter Übergang.
Ohne Scheiß, geh mal auf Pluto TV oder so und gib dir mal eine Folge Pimp My Ride.
Ich habe das noch nie gesehen in meinem ganzen Leben.
Es ist egal. Auch wenn ihr Pimp My Ride nie gesehen habt, wahrscheinlich sind viele Leute auch zu jung, um das zu kennen. Deshalb nochmal ganz kurz beschrieben, Pimp My Ride Exhibit, halt Rapper, ne, geht bei Leuten vorbei, die richtige Schrottkarren fahren, nimmt deren Schrottkarre mit zu so einer Tuning-Werkstatt und die pimpen das halt. Also machen da irgendwie ein...
Der Name ist Programm, möchte man sagen.
Genau, der Name ist Programm und am Ende kommt der oder die Überraschte und freut sich in Ast ab über ein tolles Auto. Ne? Und die übertreiben
es. Aber in meiner ganz schwachen Erinnerung, dass ich Werbung dafür gesehen habe, wurden diese Wagen nicht in einer Art und Weise gepimpt, dass sie einfach nur noch peinlich waren, so mit Heckspoilern und Loch und so?
Aber das waren die frühen 2000er. Da ging das halt.
Ah,
ne?
Okay. Ja,
und das Geile ist, wenn du dir das, also gib dir bitte eine Folge davon. Das ist nämlich immer so, dieser Schrottwagen wird da hingebracht und dann siehst du, wie das Mechanikerteam an so einem Tisch zusammensitzt, so eine längliche Tafel, ne? Wie in so einem Motorrad-Rocker-Club. Und dann der Chef des ganzen Laden, der aussieht wie irgendwie, weiß ich nicht, wie ein Beachboy, der ein bisschen zu viel Botox in der Fresse hat, der sitzt dann da und fragt dann so, Big Mike, was hast du für mich? Ne? So, was für eine Lackierung machen wir? Und dann erzählt Big Mike halt, dass er so, ja, wir machen ein Kirschrot mit so goldenen Flammen und bla bla bla. Ne? Und dann geht's halt weiter zu, und Dennis, was machen wir an Technik rein? Also, nur das Feinste vom Fein. Und es ist so lächerlich, was die da einbauen und was die da macht aus heutiger Sicht. Ne? Dass die bauen dann da irgendwie
ein 3 cm LCD-Farbdisplay.
Ja, genau sowas bauen die dann in die Stoßstange zum Beispiel. Total bescheuert.
Okay.
aber auch wirklich so Technik, die heute komplett veraltet ist natürlich. Also es wirkt lächerlich, wenn man sich das heute anguckt. Und was noch lächerlicher, also was, wo ich wirklich mir den Kopf fassen musste, waren die Charaktere. Also jeder spielt da halt so eine Rolle in diesem Team. Und da ist auch einer dabei, der so der 2000er Jahre Skaterboy ist. Von den Mechanikern.
Mit einer umgedrehten Mütze und einer Baggy Pants.
Nee, besser. Ja, Baggy Pants schon. Aber erstens, der ist, glaube ich, Anfang 40 oder so, aber gestylt, wie so ein Skaterboy. Und zwar hat er graue Haare, also so gräuliche Haare, die so mit Gel zu Spitzen zusammen, also so gemacht sind.
Die
ne?
90er.
Er trägt dazu Lidschatten und eine Kette, die mit einem Schloss vorne zusammen, mit so einem Vorhängeschloss zusammen gemacht ist.
Ich habe gerade in meinen Mund gekotzt.
Also richtig. Also du guckst dir das an und denkst nur so, boah, Alter, wie kaputt ist das denn? es ist sehr witzig. Also es ist sehr schlecht gealtert, also richtig schlecht, aber es ist sehr witzig, sich das heute anzugucken. Also mal so eine
Folge.
Kann
man das denn noch Pimp My Ride, da müsste man noch die Pimp My Ride Crew sogar sehen können. Den würde ich gerne mal sehen, den jungen Mann.
Den Pimp My Ride, ja warte mal, das finde ich, wenn es davon noch was gibt. Das Schlimme ist...
Crew Members, da sind sie. Ryan Friedlinghaus, Matt Mike, Exhibit natürlich. Ist es Tim Westwood?
Ich muss mal kurz gucken, ich weiß nicht, wie
die hießen.
Nee, das
ist der DJ.
Da müsste ich selber, warte mal, wenn du nach Pimp My Ride Crew und Members suchst, ne?
Ja.
In der zweiten, also das ist das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ergebnis. Warte, ich schick dir den Link. Oder ich schick dir einen Screenshot, warte mal, ich schick dir einen Screenshot, das geht schneller. Du gehst also definitiv, du gehst kaputt, wenn du es siehst. Ich prophezeie, du wirst lachen. Warte, gleich haben wir es. Ist jetzt ein bisschen anstrengend für die Zuhörer, aber...
Ja, da müssen sie jetzt durch, die Bitches.
Ach, warte. Yeah. Computer bedienen. Ich kann meinen Computer nicht bedienen. Ah, das funktioniert. Ich krieg's nicht in den Screenshot zu stecken. Alter!
Bist du zu blöd, oder
ja, was? Ich bin gerade... Warte. Ich bin gerade zu blöd, meinen Rechner zu bedienen. Erzähle in der Zeit was Lustiges.
Ein Witz. Herr Doktor,
so, hier ist das
wie
Bild.
Geht's mir?
Hier ist das Bild.
Na, hallo, ich wollte doch den Witz zu Ende
erzählen.
Brauchen
wir nicht mehr.
Herr Doktor, was habe ich? Sie haben Krebs und Alzheimer. Oh mein Gott, zum Glück habe ich keinen Krebs. So, warte.
Ja. Nach der letzten Folge sehr unpassend,
oh mein
Herr
Gott.
Bielendorfer.
Oh mein Gott. Oh Gott, ja stimmt. Oh Gott, der war voll unpassend. Ja. Entschuldigung. Oh mein, das ist aber nicht ernst gemeint,
doch.
Oder?
Doch, das ist ernst gemeint. Googelt mal, also googelt wirklich mal.
Also nach deiner Erzählung hatte ich mir ihn eher vorgestellt wie den Bassisten von so Offspring. Er sieht aber eher aus wie
Bassist von Offspring bei Wish bestellt.
Ja, auf jeden Fall. Nee, da ist nichts gut dran. Also, das ist alles falsch.
Also Pimp My Ride Crewmember, definitiv mal was man googeln könnte.
Was ist wohl aus diesem jungen Mann geworden? Ist er wenigstens berechtigterweise an Crack gestorben? Nein, man weiß
es nicht.
Was ist wohl aus dem geworden?
Weiß ich nicht.
Oh, das ist echt ein unangenehmer Style. Anfang die 2000er war auch eine schwierige Zeit.
War ganz schlimm, oder? Also man denkt immer, dass
Style-Intruder wie uns beide.
Ey, man denkt immer, das waren die 90er, aber nein, auch noch die 2000er, so die ersten Jahre, waren auch noch richtig schlimm. Die 90er haben wir schon wieder verdrängt. In den 90ern war nämlich so Flower Power Techno-Scheiß.
Ja, aber in den 90ern, ich glaube, was die 90er von anderen Episoden unterscheidet, wenn ich mal drüber nachdenke, ist, dass sie eine Aufsplittung gab innerhalb der Gesellschaft in verschiedene Gruppen. Das gab es natürlich in den 80ern auch, da gab es die Popper, die Punker und so, ja. Aber ich glaube, in den 90ern war es noch sehr viel extremer.
Meinst du?
Da gab es wirklich ganz klare Strömungen, die einander gegenüberstanden und miteinander nichts zu tun hatten.
Ja, also Techno zum Beispiel,
Grunge. Ja, weiß ich nicht, gab es in den 60ern? Ja, gut. Ne,
da gab es auch,
Rock'n'Roll.
Ja, aber da gab es auch die Popper, dann gab es die, also
in den 60ern?
So Rocker und so gab es halt auch. Die hießen halt nur anders, ne? Aber so Jugendkultur, dass sich das aufspaltet in verschiedene Strömungen, die gerade an der Musik sich stark orientieren, das gab es doch immer.
Was irgendwie interessant ist, ist, dass man, dass dein Umfeld für dich entscheidet, in welche Richtung du gehst.
Das stimmt.
Also wenn du mit Leuten umgeben bist, die beispielsweise irgendwie Techno-Musik hören, dann hörst du natürlich, weil du 14, 15 bist, auch Techno-Musik. Und bei mir war es wirklich so meine musikalische Vorbildung, auch durch meinen Bruder, ne, der auch so Grunger und Metal und so war. Und dann durch mein Umfeld, durch meine Freunde aus meiner, ja nicht mal Schulzeit, sondern eher aus meiner direkten Umgebung. Also Leute wie Patrick, den man jetzt auch noch kennt. Und so, die haben meinen Musikgeschmack mitgeprägt.
Ich frage mich, ob Freunde den Musikgeschmack prägen oder ob man irgendwie seine Freunde sich in dem Bereich sucht. Das
frage ich mich auch, aber
also Musik
ja, ist. Ja, natürlich suchst du dir ein bisschen aus, welche Freunde du hast, aber irgendwie ist es ja schon so. Also, das ist eigentlich eine gute Frage, Henne oder Ei, ne, in dem Fall.
Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Wobei ich auch Freunde hatte, die komplett andere Musik gehört haben.
Zum Beispiel mich?
Ja, so Jammermusik, genau. Nein, aber ich hatte auch Freunde, die beispielsweise Techno gehört haben, die so auf, die halt so bei der Love Parade waren oder so. Also jetzt
niemanden.
Wenige?
In meinem ganzen Umfeld niemanden.
Ne, bei mir ein, zwei, also auch nicht viele. Die meisten waren auch so in der Punk-Ecke eher musikalisch. Aber so ein paar gab's. Ich fand, ich weiß auch gar nicht, wann so der Punkt war, wann Musik nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat. Also ich sag mal so, wenn du so 14, 16 bist oder so, ist Musik ja das, was deinen Freundeskreis bestimmt. Oder halt genau andersrum. Aber irgendwie ist zumindest Musikgeschmack ein verbindender Faktor in der Zeit. Und irgendwann,
total, unglaublich, wirklich wichtig, unglaublich wichtig. Also Musikgeschmack.
Ja auch, bestimmt ja auch irgendwie viel dann dein Aussehen, deine Kleidung, die du trägst und so. Also diese ganze Subkultur.
Alles, deine ganze Subkultur, in der du stattfindest, die Läden, in die du gehst, welche Drogen du nimmst, genau. Ja, ist ein bisschen so, ne? Also wenn du im Disco-Bereich oder im Techno-Bereich unterwegs bist, bist du auf jeden Fall chemischer unterwegs, als wenn du jetzt irgendwie Grunge hörst oder so. Insgesamt. Ne?
Und, ja, die einen kiffen, die anderen nehmen MDMA. Das
genau, so. Richtig, genau. Man kann auch beides oder auch gar nichts. Man kann sich's aussuchen, das Leben ist offen. Aber, wie soll ich sagen, wo waren wir jetzt gerade? Die Subkultur, die du durch deinen Musikgeschmack mitbestimmst, in der du stattfindest, ist ja schon sehr elementar, oder?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, also es hat sich auch irgendwie dann, habe ich das Gefühl, nicht mehr so viel weiterentwickelt an Musikgeschmack, oder? Also man, es gibt noch so Nuancen, aber man driftet halt nicht mehr komplett ab. Ich bin ein bisschen offener geworden, was auch andere Musik angeht, aber ich habe halt trotzdem, ne, ich höre am liebsten halt so Punk, Hardcore, so die Ecke an Musik.
Ja, und meine Freunde halt auch, also in meinem Fall
ja,
jetzt.
Ja, genau,
ne? Und
genau, aber trotzdem kann ich anderen Musikrichtungen was abgewinnen, was ich früher nicht hätte, nicht gekonnt hätte. Da war ich irgendwie ein bisschen starrer, aber ich kann jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn es gut gemacht ist, auch Dubstep anhören.
Das stimmt, ich bin auch offener geworden. Es gibt noch ganz wenige Sachen, die ich so komplett gar nicht kann.
Schlager,
Pop, ja, Schlager,
zum ganz großen Teil.
Folklore, Pop, deutscher Schlager, ja. Das ist also bis auf so die ganz großen Klassiker wie Marmor, Stein und Eisen bricht. Das habe ich mal besoffen bei einer Autofahrt. Also ich saß hinten.
Ja. Besoffen bei einer Autofahrt. Ich war
besoffen bei einer Autofahrt.
Wo die Autobahn gebrettert.
Nee, besoffen bei einer Autofahrt in einem Cabrio auf Mallorca haben wir mal alle Marmor, Stein und Eisen bricht, weil das im Mallorca-Radio lief, gesungen. Ja. Und das war irgendwie ganz schön, weil das so uralt Klassiker ist, das geht. Aber alles, was moderner Schlager ist, da bin ich halt so sofort raus.
Aber selbst bei diesen, großen Schlagerklassikern musst du besoffen sein.
Geht. Ja, nee, nicht unbedingt.
Ja, du machst du doch nicht, wenn du am Rechner sitzt und arbeitest, verdammt, ich lieb dich nicht an oder sowas. bitte.
Das stimmt. Also jetzt so, ist jetzt nicht gerade die Musik, die man hört, wenn man so in einen transzendentalen Zustand abrutschen möchte. Verdammt, ich lieb dich nicht, habe ich übrigens mal mit Ötze auseinandergenommen in der Folge Bratwurst und Baklava, weil das einer der skurrilsten deutschen Schlager ist, die es überhaupt gibt.
Ja,
weil wenn man den mal textlich auseinandernimmt, sitzt da so ein Lederjackentragender Specki-Typ, also so einfach so ein Reim, so ein Matthias-Reim-Typ, der ja über sich selber dann singt, sitzt in so einer traurigen Kneipe, weißt du, sowas, was so Club Flair heißt oder keine Ahnung, zum Eckchen oder so eine Scheiße. Um ihn herum irgendwie Disco-Nebel und auf der anderen Seite der Bar ein großer, muskulöser Mann, den er im Vollsuff, wie er vorher betont, verwechselt oder zumindest irgendwie gleichsetzt mit dem Typen, mit dem seine Alte ihn betrogen hat. Und dann geht er rüber zu diesem Bär aus Berg oder weiß ich nicht, was er genau singt. Da drüben ein Typ wie ein Berg oder so ein Scheiß.
Was?
Und haut
Nein.
ihm aus dem Maul.
Reini,
willst du jetzt
Bär
bitte, kommt. Okay, Textsicherheit. Schön, Reini. Schön, dass
Bär,
du Textsicherheit
bei diesem. Vor, wenn das sein. Das Schlimme ist, ich kann den kompletten Text von dem Scheißlied. Ich weiß auch nicht, warum. Gegenüber
Reinhard,
sitzt wie ein Typ. Was denn?
Oh, Reinhard, ich möchte, dass du jetzt.
Was denn?
Jetzt. Hörst du, du bist diplomierter Physiker, du bist Doktor der Physik und ich möchte, dass du jetzt im Rahmen dieses Podcasts einmal den kompletten Text von Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim aufsagst.
Ich muss gerade kurz überlegen, wie es anfängt. Wie fängt das denn nochmal an?
Bla, gegen Mitternacht. Nee. Komm, ich gebe dir drei Zeilen Anlauf. Ich gebe dir drei Zeilen Anlauf rein hier, okay? Ich muss aber selber nachgucken. Er läuft irgendwo rum, ist besoffen. So, das ist schon mal sehr deutsch. Irgendwo rumlaufen, besoffen
sein. Das ist auch so ein schlimmer Ohrwurm, das Lied, oder?
Naja, davon lebt der Typ seit sehr langer Zeit. Ja. Also, es fängt an mit, ich hatte recht, das ist der erste Satz. Ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht, hab das früher auch gern gemacht,
dich
brauch ich da.
Dafür nicht.
Jetzt fängt schon.
Geht das weiter mit, ich sitze am Tresen, trinke noch ein Bier? Früher waren wir oft gemeinsam hier.
Ja, genau, Reini.
Warte mal. Die Zeile kann ich dann nicht mehr. Dann kommt
das, das macht mir nichts.
Ach so, das macht mir, genau. Dann gegenüber sitzt wie ein Typ, wie ein Bär. Ich stell mir vor, wenn das dein Neuer wäre. Das juckt mich überhaupt nicht oder so.
Ja, dann, das juckt mich überhaupt nicht.
Auf einmal, packt es mich, ich gehe auf ihn zu oder so.
Ja, richtig.
Und mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur, hast du einen Stich? Und ich denke nur wieder, und ich denke schon wieder nur an dich. Krass, oder? Wie sehr sich diese Scheiße ins Gehirn gebrannt hat.
Oh mein Gott, Reinhard, wirklich, du kannst verdammt, ich liebe dich auswendig. Ich kann wenigstens den Panther und du kannst das. Ich meine, aber wollen wir jetzt mal Textanalyse, ne? Listening Comprehension, wollen wir uns mal hinsetzen und wollen zusammenfassen. Da läuft ein Typ besoffen nachts durch die Gegend, geht dann in so eine abgeranzte Bar, setzt sich dorthin, flext sich noch ein Bierchen rein, eine schöne Pilsette, weißt du, so richtig schöne Feldinspilsette, und gegenüber sitzt irgendein random Dude, der einfach nur fett ist und einfach nur seine Ruhe haben will, und dann sagt er so, ja, ey, ich stell mir vor, dass es dein Neuer wäre, aber das lässt mich total locker. Und dann fällt ihm ein, ach nee, doch nicht.
Ich geh mal rüber und mach den an. Ne?
Und hau diesen komplett fremden Mann jetzt einfach mal im Rahmen meiner lyrischen Verwirklichung dieses Songs in die Fresse. Ja. Was ist das überhaupt für eine Story? Im Grunde
ist das die Allmann-Variante von Was guckst du? Ne?
Stimmt, ein bisschen. Ja. Die Allmann-Variante, also, hast du meine Frau angepackt? Ich kenne sie gar nicht. Könnten Sie mich bitte in Ruhe lassen? Ja, genau. Bitte, Herr Reim, gehen Sie bitte weg. Fickst du meine Frau? Ich kenne sie überhaupt nicht. Sind Sie nicht Matthias Reim? Ja, Herr Obersturmbannführer. Ja. Und jetzt nimm den Brief und schieb ihn in dein Arschloch.
Ja, bitte.
Es geht übrigens noch, also ich finde, wir sollten das beenden, Reini. Wir sollten da noch weitermachen. Kommst du noch? Also jetzt kommt natürlich der Refrain, ne?
Ja,
verdammt, ich liebe dich.
Ich liebe dich nicht.
Ich liebe dich nicht. Verdammt, ich brauche dich nicht. Verdammt, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren.
Und so weiter, ja.
Und jetzt?
Wie fängt's an?
Ich gebe dir einen kleinen Kickstein. Ja. So langsam fällt mir alles wieder ein.
So langsam fällt mir alles. Ich krieg das nicht mehr hin.
Was, du musst einfach nur im einfachen AB-Reinschema denken, also für Doofe. Mir fällt alles wieder ein. Ich wollte doch nur.
Irgendwas mit sein.
Richtig, ein bisschen freier sein. Jetzt bin ich's, oder nicht? Ich passte nicht in deine heile Welt.
Das Schlimme ist immer, wenn du so ein Wort sagst, ne, sowas wie ich passte nicht in deine heile Welt, habe ich Matthias Reim im Ohr, wie er es singt. Ich passe nicht in deine heile Welt.
Doch die und du ist, was mir jetzt so fehlt. Ich glaube das einfach nicht.
Ja, genau.
Einfach nicht. Gegenüber steht ein Telefon. Reini, jetzt hast du dein Mojo verloren.
Lacht mich an oder sowas? Oder?
Ja, es lacht mich ständig an, voll Hohn.
Ja.
Es klingelt aber nicht. 7 Bier, zu viel geraucht. Das ist es, was ein Mann so braucht.
Niemand sagt,
hör auf. Und ich denke schon wieder nur, Alter, so geil. Einfach 7 Bier, zu viel geraucht, im Laufhaus nochmal Tische geprellt. Es ist aber so eine Subkultur, weißt du, ich habe mich das immer, mein Opa zum Beispiel, der ja ein Mann aus einfachsten Verhältnissen war, der aber immer sich gegen gewisse Sachen gestellt hat. Also er hat mir als Kind zum Beispiel gesagt, Klicken sind das Schlimmste, weil er auch in die Hitlerjugend gezwungen wurde und sagte immer, versuch dich von so Männergruppen fernzuhalten. Er hatte natürlich nicht die wirkliche Vorstellung davon, was Männergruppen im Jahr 1996 sein sollte. Und er meinte damit jetzt auch nicht schwulen Sex. Er meinte einfach damit, wenn Jugendliche sich verbrüdern, kommt nie was Gutes dabei raus. Und damit hat er auch nicht Unrecht gehabt. Und eine Sache, die er mir auch ganz früh schon gesagt hat, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. Erstens, Spielautomaten, da wirft man nicht sein Geld rein, sondern seine Seele. Und zweitens, Kneipen und Menschen, die sich vor 18 Uhr in Kneipen begeben, haben keine Kultur. Und es gibt ja wirklich, wenn du mal in so einer etwas nicht so netten Gegend, da gibt es eigentlich überall, so die klassische, da sitzt schon um 12 Uhr oder um 11 Uhr sitzen einfach so 4, 5 Ernies am Tresen in der Kneipe so.
Das ist, die gehören zum Inventar, ne? Das ist jetzt wieder ein bisschen unpassend, vielleicht eine leicht traurige Geschichte, und zwar bei der Beerdigung meiner Eltern.
Oh mein Gott. Mir hat es schon sehr gut gefallen, wie du letztes Mal auf das Versterben deines Freundes hingewiesen hast mit den Worten.
Ja, aber
mir geht es heute nicht so gut. Ein Freund ist tot.
Tims Frau hat mir auf Instagram geschrieben und sich bedankt und sich sehr darüber gefreut, dass wir nochmal über Tim geredet haben. Das war sehr schön. Also es hat mich gefreut, damit halt seinen Angehörigen irgendwie nochmal, ja, eine Freude gemacht zu haben, ist vielleicht zu viel gesagt, aber irgendwie, ne, dass man halt da nochmal kurz innehält, wenn man das so sagen möchte. Aber zum Tod meiner Eltern, also.
Ja, Trendthema.
Also die Beerdigung meiner Eltern, meine Eltern wurden beide in Essen-Altendorf, da bin ich halt, da bin ich groß geworden, da haben meine Eltern halt gewohnt, jahrelang, ist mittlerweile der berüchtigste und schlimmste, kriminellste Stadtteil von Essen. Und das heißt schon was. Die haben in Essen-Altendorf gewohnt. Früher haben da aber wirklich nur so Ömmerkes gewohnt und da waren so kleine Kaufhäuser und so. Das war so ein niedlicher kleiner Stadtteil. Mittlerweile ist der nur noch Assi. Aber auf jeden Fall wurden die beerdigt auf dem Helenenfriedhof in Altendorf. Und meine Eltern kannten damals den Inhaber der Wirtschaft, die direkt am Friedhof angrenzt. Also die so neben dem Friedhof irgendwie. So eine klassische Wirtschaft war das früher mal. Und aus eine der
Wirtschaft.
Kirche. Genau, also aus der Kirche, aus der so aus.
Und waren
der,
deine Eltern Kneipengänger?
Nein, überhaupt nicht. Ah, okay. Aber die kannten den Inhaber halt, weil der auch in der Kirchengemeinde relativ aktiv war und so. Also die kannten ihn halt von sonntags aus der Kirche sozusagen, waren mit dem befreundet und so. Ne? Die Kinder von dem haben auch relativ viel in der Jugendarbeit der Gemeinde gemacht und so. Und daher kannte man die halt, die Familie. Ne? Was dann dazu geführt hat, dass auch als mein Vater gestorben ist, hat meine Mutter ja die Beerdigung und so organisiert, dass der klassische Leichenschmaus, was ja auch ein komisches Wort ist, ne?
Ach, toll, ne? Das ist so, ja. Da freuen sich alte Leute drauf.
Ja,
Oma, der Werner vom Ende der Straße ist tot, endlich gibt's Freitag wieder Schnittchen.
Ja.
Fand ich immer wieder sehr erstaunlich.
Ja, ich muss auch sagen, ich fand's immer komisch, kann aber die Funktion davon mittlerweile verstehen, weil man, also ein bisschen zumindest.
Ja, aber also, weißt du, man macht sich jetzt so vor, dass es dieses sehr traurige Ereignis in einer, nennen wir es mal, verbindenden Art und Weise beenden soll.
Ja.
Aber ich erinnere mich noch an die Beerdigung meiner Mama, wo wir danach in einem ehemaligen Schloss waren, das so angrenzend an die Ecke ist, wo meine Mama nochmal jetzt ist.
Ja.
Und da gab es dann auch einen Leichenschmaus, fand ich ganz fürchterlich.
Ja, das
und da haben sich dann einzelne Gäste darüber beschwert, dass manche Sachen schon alle waren.
Oh Gott,
und,
okay.
Und da habe ich so gedacht, okay.
Vielleicht ist deine Familie auch einfach Assi. Und das
vielleicht auch das, nee. Ja.
Also bei uns war das halt so, dass sowohl für meinen Vater als auch bei meiner Mutter dann dieser Leichenschmaus, wenn man ihn so nennen möchte, halt in dieser Wirtschaft waren. Ne? Halt, weil wir halt die Inhaber kannten und meine Eltern mit denen befreundet waren, also mit der Familie zumindest so über die Gemeinde. Und bei meinem Vater war das auch irgendwie eine traurige Sache, ne? Weil halt also die Familie halt da war, meine Mutter halt als trauernde Witwe und so weiter und so weiter. Aber wir wussten ja auch, ne, mein Vater hatte halt 5 Jahre Krebs gehabt und gelitten und jeder wusste, dass es irgendwann mal gut ist. Und deshalb war es auch dann auch ganz okay mit der Beerdigung und so. Bei der Beerdigung meiner Mutter war es so, dass mein Bruder das zum großen Teil organisiert hat und der hat in den Fotoalben meiner Eltern Bilder von meiner Mutter und von meinem Vater rausgesucht, als sie jung waren und als wir klein waren und so. Ne? Also so Familienbilder und hat halt in der Wirtschaft dann in dem Leichenschmaus, also wo halt dieses Essen nach der Beerdigung war, also Schnittchen, ne, gibt halt Schnittchen und Bierchen. So macht man das im Ruhrgebiet, Schnittchen und Bierchen. Und es standen halt auf den Tischen, standen immer so 2, 3 Bilder von meinen Eltern halt. Und dann hat sich halt.
Und das ist aber irgendwie.
Ja, also vor allem aus ihrem Leben jetzt. Nicht irgendwie, wo sie alt und krank waren, ne? Also irgendwie im Krankenhaus. Also auch, da war auch ein Bild bei, wo meine Mutti halt, also wo wir sie im Krankenhaus besucht haben, als sie halt auch Krebserkrankung hatte und so. Aber auch Bilder halt, ne, wo, weiß ich nicht, wo ich geboren wurde oder so, ne? Oder wo man irgendwie zusammen im Zoo war oder so. Und dann hat man zusammengesessen, also der Rest der Familie, der zugegebenerweise bei der Beerdigung meiner Mutter jetzt nicht mehr so viele Leute waren, abgesehen von meinen Geschwistern und irgendwie Freunde der Familie, aber die waren auch schon, also ein Großteil der Freunde meiner Eltern ist vor meinen Eltern gestorben und so und auch, auch Familie und so, also wir waren vielleicht bei der Beerdigung meiner Mutter, waren wir dann da, lass es wenn hochkommen, mal 20 Leute gewesen sein. Ne? Also wahrscheinlich eher weniger. Aber es war ganz gut, weil wir haben da an den Tischen gesessen und durch diese Fotos, die da standen, haben wir uns über meine Mutter oder meinen Vater in dem Fall unterhalten. und haben irgendwie Geschichten ausgetauscht und Sachen, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte, weil ich zu klein war und meine Tante mir das dann irgendwie erzählt hat oder so. Und das war echt ganz schön. Also eine ganz, ganz nette Sache. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, bei beiden, sowohl bei der Beerdigung meines Vaters als auch bei der Beerdigung meiner Mutter, waren wir in dieser Wirtschaft. Es war morgens, weil Beerdigungen sind ja meistens morgens, ne? Und wir kamen da rein und es haben zwei Ernies an der Theke gesessen und ein Herrengedeck bestellt.
Ja, ja, alles Gute, ne? Für ihre Mutter, ihren Vater und das ich trinke auf die alle, ne? Haha.
Es ist egal, um welche Uhrzeit du in so eine Kneipe reinkommst im Ruhrgebiet, da sitzen immer ein oder
immer,
zwei Opas.
Immer die, zwei Ernies. Genau. Die wohnen da.
Genau, das ist schon ein bisschen traurig eigentlich, ne? Aber
das ist bei den Simpsons mit Barney Gumble abgedruckt im weitesten Sinne. Eine Barney Gumble ist ja genau diese Figur und diese Typen gibt es auf der ganzen Welt. Ja. Am Ende ist es Alkoholismus, ne? Das ist ja. Möchte niemanden verurteilen, das sind definitiv Alkis, die aber in einer Art, nennen wir es mal, sozialen Blase funktionieren, offensichtlich genug Geld haben, um das täglich zu machen.
Die könnten sich ja und auch die genau in diesem, gut zu Hause ein Bier reinziehen, ne?
Genau, also soziale Alkis im weitesten Sinne. Es gibt ja Menschen, also Alkoholismus hat ja sehr viele Facetten, ne? Also ein Freund von mir hat lange Pizza ausgetragen und er meinte, ungefähr die Hälfte seiner Pizza-Austragsdienste waren gar nicht Pizzen, sondern halt Wein. So, und halt auch Schnaps teilweise, weil die Pizzeria auch Schnaps anbot und halt viele Leute sich dann eine Pizza bestellten und zwei Flaschen Wein. Die Pizza ging direkt in den Müll, aber damit die Nachbarn nichts mitkriegen, ließ man halt die Pizza kommen und jetzt dann kam halt der Pizzabote und hat sich die Flaschen Wein reingezogen.
Hat Flaschenpost die den Pizzalieferservice reduziert?
Ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, ne? Und das hat dem, glaube ich, echt geschadet. Und dann gibt's halt die sozialen Alkis und das sind die in den Kneipen sitzen. Aber mein Opa hat mir halt immer davon abgeraten, sowas zu machen und in sowas zu gehen. Ist ja jetzt auch kein realistisches Szenario, dass ich mit 37 mich da hinsetzen würde. Ja. Aber genau dieses Szenario zeichnet Matthias Reim in seinem unvergänglichen Hit Verdammt, ich lieb dich, verdammt, ich lieb dich. Und ich finde das Lied ist aber auch genau wie bei dir eins derer, die mich sich bei mir in den Kopf gebrannt haben. Also
ja, die kriegst du nicht mehr weg, ne?
Marmorstein und Eisen bricht, ja, so diese ganz großen Klassiker, die kriegt man nicht mehr so richtig weg. Aber ist ja irgendwie auch schön. Meine Oma, mütterlicherseits, war dement und Alzheimer dement und die wusste wirklich nichts mehr am Ende, nichts. Ne? Die wusste nicht, wer wir sind, die wusste nicht, wo sie ist, die wusste nicht mehr, wie sie heißt, nichts. Aber wenn ich neben ihr gesagt habe, ein Freund, ein guter, und dann ging's los. Ein guter Freund ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ne, aus die drei Männer von der Tankstelle.
Hast du es auch mal mit sowas wie die Fahne hochprobiert?
Reinhard.
Was denn? Das war deine Oma, hallo?
Ist es so ein Nazi-Lied, du Wichser?
Ja, ist es. Das Horst-Wessel-Lied.
Ja. Ach, ist das das Horst-Wessel-Lied? Ja, okay, das ist ja.
Die Fahne hoch, die Reihen und so weiter. Ist in Deutschland, glaube ich, auch verboten.
Ja, ist verboten. Ja, ja. Ich wusste den Titel jetzt nicht. Ja, zu Recht. Ja. Nee, habe ich nicht. Zu Recht. Aber nein, aber das war ja schon interessant, dass also unsere biografischen Erinnerungen und unsere Erinnerungen zum Beispiel an Songtexte und sowas, an Kunst, sind ja an ganz anderen Stellen abgespeichert.
Mir ist auch langweilig.
Reini, ich bin einfach nur müde. Ich genieße die Zeit mit dir sehr. Ja. Nein, aber die sind an ganz unterschiedlichen Stellen abgespeichert. Und in dem Fall war es wirklich so, dass meine Oma nichts mehr konnte, aber aus der Kanone jeden Song ihrer Kindheit problemlos singen konnte und dann auch aufgeblüht ist in dieser Zeit.
Das ist ein bisschen die Frage, was ist das bei uns, ne? Also stell mal vor, wir sind so 80-jährige Tatterkreise, die irgendwo rumsitzen, ne?
Und das kann ich dir jetzt schon sagen, Digi. Also auf jeden Fall. Dann werde ich Quake 3 Arena spielen. Ich kriege nichts mehr mit, sitze da mit so einem Halbsteifen und ziehe immer noch das ganze Altersheim in Quake 3 Arena an. Aber auf einem alten Pentium 233 mit einer Voodoo 2 Karte.
Da ist so ein bisschen die Frage, ne? Also diese Kneipen, das ist ja eine ältere Generation. Was ist das Äquivalent, wo unsere Generation sitzt später? Sitzen wir da und trinken Bubble Tea oder was?
Vielleicht. Wir werden auf jeden Fall, also es wird spannend sein zu sehen, wie die Generation, sagt dir jetzt nichts, Kelvin Kleinen, Gina Lisa, wie wird jemand wie Gina Lisa Lohfink, wenn er eine Oma ist? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Ne, was für eine Art von Oma sollen diese Leute werden? Was werden wir für Opas werden, Reini?
Ja, das kann ich dir sagen.
Eigentlich sind wir jetzt schon faule, dumme Schweine, ja, dementsprechend.
Wir sind die im Park sitzen und Leute anschnauzen, weil sie ihren scheiß Wagen laufen lassen, wenn sie Kuchen holen.
Na. Was ist denn hier los? Einfach mal den Wagen laufen lassen.
Nein, das
mit
ist das,
der
also,
Kernfusion.
Das ist ja tatsächlich auch nicht so gut, ne? Also Otto mitnehmen wäre keine Option gewesen, oder?
In den Bäcker?
Ja, weiß ich nicht.
Die meisten, da wird
Otto
frische Nahrung ausgeschickt. Da wird frische Nahrung verkauft. Dementsprechend da dürfen
die
Hunde in die meisten Bäcker
rein.
Nicht rein. Fick dich doch von dem Scheiß. Die lassen den da nicht rein und es waren anderthalb Minuten rein.
Ja,
ohne Scheiß.
Ja, ich verstehe das. Ich habe das Gleiche gedacht, es wird ja langsam wieder warm draußen, die Motorradsaison beginnt. Ne? Das führt dazu, dass Leute ihr Motorrad nach einem Jahr oder halben Jahr wieder aus der Garage holen, das die ganze Zeit stillstand und du erstmal die ganze Zeit orgeln musst, bis das Ding angeht und du das dann erstmal 5 Minuten da stehen lässt und vor sich hin blubbern lässt, bis der Motor ordentlich dreht. Ja, das habe ich auch gemacht und ja, das ist assi.
Ja, das ist ja grundsätzlich auch assi und natürlich, weil die sagen, aber was hätte ich denn machen sollen? Also ich musste kurz Kuchen holen, der Hund, wie alle anderen Hunde, ist empfindlich auf Hitze im Auto. Und also ich hätte es ja okay gefunden, wenn er mich ermahnt hätte im Sinne von, kann der Hund denn atmen? Okay, aber das war dem halt scheißegal.
Es gibt wenn du so einen Tesla hast oder so, gibt es ja den Haustiermodus quasi. Wenn du dein Haustier zurücklässt, dann wird auf dem Display vorne auch groß angezeigt, so, mir geht es gut, die Innentemperatur beträgt und so weiter.
Ja, das kann Tesla.
Ja, das macht ein Tesla. Also wenn du einen Tesla hast, kannst du da quasi so einen Haustiermodus einstellen.
Es ist ja jetzt die große Fabrik gebaut worden, die Tesla Factory oder so.
Ja,
und wann haben sie die denn gebaut, Digga? Das ist ja unfassbar.
Passend zum, ich glaube, Welttag des Wassers oder so, haben sie den ersten Tesla ausgeliefert, der ich weiß nicht, wie viel 1000 Liter Wasser pro in der Produktion verbraucht.
Ja, gut, kann passieren.
Mein Gott.
Kleines,
Also immer so, sagen wir so, der Porsche Cayenne ist garantiert immer noch schlimmer.
Richtig. Und aber wie muss man sich das vorstellen, dass sie das Ding mal eben dahingestellt haben?
Die haben ja jetzt schon länger daran gebaut, ne? Oder?
Ja, aber nicht ein Jahr Maximum, oder?
Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wo genau steht die Grünheide oder? Oder Brandenburg irgendwo? Ich habe keine Ahnung, wo das Ding steht. Warte mal, Grünheide. Hier steht Gigafactory Berlin Brandenburg. Guck mal, da gibt es sogar einen Wikipedia-Eintrag zu. Baustart war im ersten Quartal 2020. Krass. Okay.
Ja, also so gesehen in 2 Jahren mal so ein Ding dahin gepackt.
Ja, das ist schon krass.
Ist das denn eigentlich interessant für die, sowas in Deutschland zu machen mit unserem Steuersystem und so?
Wir entwickeln uns vielleicht zu einem Billiglohnland.
Okay.
Nein, ich habe keine Ahnung. Also ja, das wird für die schon interessant gewesen sein, weil am Ende Steuern sind Interpretationssache, je nachdem wie deine Firmenstruktur aufgebaut ist. Ne? Ist ja nicht so, dass Amazon und ähnliches hier ohne Ende Steuern zahlen. Ne? Also passiert ja auch nicht. Nur weil die hier eine Fabrik haben, heißt das ja nicht, dass die hier Steuern zahlen. Oder nennenswert Steuern zahlen müssen, dringend. Also in der
Stimmt.
Region wahrscheinlich, aber nicht zwingend an den deutschen Staat direkt. Die werden auch Steuervergünstigungen bis zum Anschlag in den Arsch geschoben bekommen haben von der lokalen
Natürlich.
Politik. Weil
ordentlich Steuervergünstigungen direkt in den Arsch.
Der bringt halt Arbeitsplätze.
Direkt neben den Brief für den Obersturmbannführer. Reini, weißt du, was ich jetzt mache, wenn wir hier gleich fertig sind?
Was denn?
Dann starte ich das Biest rein. Und ich meine damit nicht meinen harten Cock. Sondern auch den, der ist immer in Lauerstellung, der schläft nur, der wartet nur.
Ich habe dir schon so oft gesagt, das ist nicht steif, der ist nur so klein.
Wirklich rennvoll. Ich habe mir einen neuen Rechner gekauft.
Ja, ich hörte
und dieser davon. Rechner, wenn ich den einschalte,
neidisch.
Dann macht das Geräusch vom Fluxkompensator oder von den Packs von den Ghostbusters.
Was ich noch fragen wollte, hat der eine Wasserkühlung?
Nein.
Das hätte ich mir noch gegönnt.
Warum?
Weil es irgendwie geil, leise.
Ja, aber Reini, ich spiele ausschließlich mit Kopfhörern.
Ja, ich weiß, ich weiß. Aber außerdem, also ich finde so eine Wasserkühlung technisch.
Außerdem, das Ding ist, ich habe ihn eben angehabt, du hörst nichts.
Ja, ich weiß, also nichts.
Das ist nicht mehr wie vor 15 Jahren. Das ist nicht wie vor 15 Jahren. Ja, ey, Wasserkühlung rein. Ich denke, ich habe da Bock, irgendwie mit einer Spritze rumzufummeln an meinem Rechner. Und am Ende
das Ding einmal und dann ist gut. Ich habe mir früher selber eine gebaut für meinen Rechner.
Ja, ja, der kleine Nerdy wieder. Ich habe mir einen fetten Rechner gekauft. Ein Ryzen 5950, der ein 16-Kerner, 32 GB RAM, eine RTX 3080 Ti, also eins unter der 3090, aber der Performance-Unterschied ist wirklich gering.
Damit hast du jetzt endlich eine bessere Grafikkarte als ich, du Arsch.
Yeah, und zwei NVMe-Festplatten und zwei SSD-Festplatten. Also zwei superschnelle. Also die Schreib- und Lesegeschwindigkeit meiner Hauptfestplatte liegt bei 7000 MB die Sekunde. Das ist 7 Gigabyte, das ist einfach krank. Also ich habe den Rechner.
7 Gigabyte, die Sekunde 7 Gigabyte, schreibt das Ding?
7 Gigabyte, also wow. Ist wahrscheinlich, ne, also keine Ahnung, ob das wirklich erreicht wird, aber sagen wir mal so, ich habe den Rechner angemacht. Jetzt und dann kommt ja dieser
Moment. Die Sekunde oder so, aber
7000. Nee, und dann kommt der Moment. Dann kommt der Moment, wo du, ja normalerweise kriegst du ja dieses BIOS angezeigt, ne? Also zumindest so ganz kurz flackt das auf und dann wird das Windows-Zeichen angezeigt und lädt es bei einer normalen SSD irgendwie 10 Sekunden. Früher waren es 2,5 Minuten auf einer HDD, jetzt sind es so 10, 15 Sekunden. Bei diesem Rechner ist kein Witz, ich drücke den Knopf, Desktop. Ich denke so, was ist das denn? Wie geht das überhaupt? Warum ist? Der war noch nie an, also der war jetzt nicht im Standby-Betrieb oder so, das ist wirklich Knopfdruck, Desktop. Und wow, also es gibt halt jetzt kein Spiel, was nicht mit 144 Frames Max läuft. Also bei allem, völlig egal, was es ist.
Das ist schon,
hatte ich schon ein bisschen Bock drauf.
Ich bin schon ein bisschen neidisch.
Ja, aber Reini, du hast doch auch gutes Equipment.
Ja, 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 ja. Aber bei Elden Ring muss ich sagen, ich weiß nicht, woran es lag. Der hat letztens so ganz kurzen Ruckler gehabt.
Zack, Rechner schon aus dem Fenster gedreht.
Das so ein kurzer Ruckler, dachte ich mir schon so, will ich nicht.
Weißt du, das sind zwei Bildschirme, auf dem rechten Bildschirm ruckelt Elden Ring ganz kurz und auf dem linken Bildschirm geht deine Hand so rüber und bestellt bei Mind Factory für 2.500 Euro eine RTX 3090. Also bestellt. Und in dem Moment geht Sonka einfach so das linke Ohr hoch, weil auch wenn sie weit von dir entfernt ist, spürt sie in diesem Moment, dass Reinhard gerade einen Fehler gemacht hat.
Nein, ich habe ja, also das ist ja nicht so, dass der Rechner dann, also ich benutze den ja nicht nur zum Zocken, sondern gleichzeitig streamt er ja auch noch. Also das ist ja nicht nur, dass er nur mit Zocken beschäftigt ist, sondern auch noch mit Streamen. Ich weiß nicht, wie sehr das am Prozessor lutscht, aber ich glaube auch gar nicht so wenig. Also
ein Stück weit schon, das habe ich ja jetzt auch gemerkt. Ich habe ja mit einem 4-Kern-Prozessor gestreamt, das ging ja alles. Aber das ist natürlich jetzt, also jetzt, ich bin mal gespannt, was der alles parallel hinkriegt. Ich bin ja größtenteils Gamer, ich mache natürlich ein paar Aufnahmen, ein paar Videos. Ich habe noch eine 6 Terabyte Festplatte so reinbauen lassen, einfach für Fotos und den ganzen alten Scheiß. Also eine klassische HDD, die man ja fast nicht mehr benutzt. Aber der Rechner, den ich jetzt hatte, der war 6 Jahre alt. Der ist von Juni 2016.
Das haben wir auch schon häufig gesagt, ne? Die halten immer noch länger durch, als man dachte. Ne?
Ja, also meine Frau meinte dann auch, ey, muss das denn sein, das ist so erst 2 Jahre her mit deinem Computer. Und ich sag so, nee, glaub nicht. Und da habe ich gegoogelt. Und es war halt genau vor, oder fast genau vor 6 Jahren. Und der Rechner ging ja auch noch, also die meisten Spiele gingen ja noch, aber ich hatte jetzt wirklich mit den paar neuen Titeln, Cyberpunk war nicht mehr toll, Hunt, was ich leidenschaftlich gerne, ich glaube kein Spiel im letzten Jahr habe ich mehr gespielt als Hunt Showdown, was ich hiermit empfehlen möchte, lief wirklich grausig in manchen Szenen und irgendwie, ich hatte letztens so einen beschissenen Tag, ich kam vom Let's Dance Training, weißt du, und ich bin wirklich jemand, der sehr vorsichtig Geld ausgibt, so. Aber dann bin ich halt einfach rausgegangen und habe gedacht, komm, ach, geleckt. Ich hatte schon lange sowieso den so im warmen Korb und habe ihn einfach bestellt dann. Aber es gibt auch gerade keine Nachkaufsdissonanz, auch wenn es verdammt viel Geld war. Also kann ich ja sagen, der Rechner hat 3,4 gekostet, 3.400 Euro.
Okay.
Und ja gut, ne, allein die scheiß Grafikkarte kostet ja mittlerweile 1.500 Euro.
Und
dann heißt es immer, warten Sie noch ab. Ja, wie lange soll ich denn noch warten? Also das ist ja einfach Quatsch irgendwie. Ich glaube nicht, dass Grafikkarten in einem Jahr signifikant niedriger
kosten. Nicht, wenn nicht irgendwo in der Kryptowelt was passiert.
Und was heißt, ich meine, der Krypt, ach so, wegen dem Mining.
Okay. Ja, ich meine, aber wir haben ja gerade generell einen Chipmangel, ne? Also du kriegst ja auch immer noch keine, also nicht jederzeit, wenn du willst, eine PS5 oder so.
Ja, und genauso wie bei der PS5 und vielen anderen Dingern haben ja, oder auch beim Sprit etc., haben ja die Hersteller gerade gemerkt, ja, die Leute kaufen es ja trotzdem. Also ist ja eigentlich egal.
Ja.
Also ich glaube, dass die jetzt mehr Umsatz machen mit ihren limitierten, viel zu teuren Grafikkarten, als sie es vielleicht vorher gemacht haben. Und deswegen wird es nicht rückwärtig laufen.
Ja, aber es ist tatsächlich gerade aber auch so, dass wirklich problematisch ist bei der Herstellung. Die Kapazitäten sind ausgeschöpft, ne?
Ist das wirklich noch so, Reini?
Ja, das ist wirklich so. Das ist tatsächlich so, weil so Computerchips im Reinraum machen und so, also das ist ja technisch genau das, was ich in der Uni gemacht habe, so ein Kram. Also ich habe jetzt nicht im Reinraum gearbeitet.
Du hast mir das schon mal irgendwann erklärt, und ich muss sagen, ich konnte komplett nicht folgen, was da überhaupt
passiert.
Aber
die Technik ist ja genau das, also ne, das sind halt, das sind Reinräume, das sind Ultrahochvakuumanlagen, das sind Plasmen, mit denen halt was abgeschieden wird und so. Das ist technisch sehr, sehr anspruchsvoll, in halt Nanometergröße Strukturen zu ätzen und so. Das können halt nicht viele Leute. Und das ist auch nicht so leicht, da irgendwie so eine Fabrik aufzubauen, die das macht und kann. Selbst wenn du Geld in die Hand nimmst, musst du halt Leute haben, die das können. Und du brauchst das entsprechende Equipment, um sowas aufzubauen. Also das ist nicht mal eben so, das stellst du nicht mal eben hin, wie irgendwie eine Firma, wo 5 Leute an eine Drehbank stellst oder so. Das ist ein bisschen aufwendiger.
Ja, also ich meine, können wir auch mal in der nächsten Folge drüber reden, das gehört ja wirklich zu den Wundern dieser Welt, ne, also so Halbleitertechnik. Also klar, ich kann dir jetzt irgendwie sagen, auf meiner neuen RTX 3080 Ti sind 1,39 Milliarden Transistoren. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, Reinhard. Keine Ahnung, null.
Wie man die da drauf kriegt oder was sie tun?
Wie man die da drauf kriegt und was sie tun, ist ja am Ende Strom an, Strom aus, oder?
Ja, genau. Und am Ende ist das sowas wie Schalter.
Aber halt in dieser, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, warum baut man 16 Prozessoren anstatt einen riesigen Prozessor? Da ging es dann irgendwie um Leistungsaufnahme und so ein Zeug, ne?
Ja, und auch ein Parallelisieren, ne? Also Sachen halt parallelisieren. Du hast ja auch, wenn du dir heute Computerkerne anguckst, also das macht Apple ja immer in ihren Keynotes jetzt gerade mit ihrem, also mit dem Apple Silicon, also mit den eigenen Chips, die sie bauen, sehr deutlich, dass du siehst, dass halt verschiedene Kerne redundant da drauf sind, die dann irgendwie Aufgaben parallel erledigen, oder du hast spezialisierte Rechenkerne. Ne? Dann hast du einen Kern, der ist halt besonders schnell, aber verbraucht dabei sehr viel Energie und wird sehr heiß, und du hast Kerne, die sind halt sehr effektiv, aber dafür langsamer. Ne? Also, oder du hast Kerne, die halt gut da drin sind, die Rechenoperationen auszuführen, die du für Grafikberechnungen brauchst und so. Man tendiert dazu, die einzelnen Bereiche des Chips hochgradig zu spezialisieren für einzelne Aufgaben.
Das ist insgesamt für mich alles komplett irre. Also wirklich, das ist ja, glaube ich, für die meisten von uns, verstehen nicht, wie das Handy in ihrer Hosentasche funktioniert. Ich verstehe nicht mal, wie der Akku des Handys funktioniert.
Aber das ist auch der Punkt. Also du wirst keinen, oder du wirst vielleicht sogar keinen, oder wenn dann nur ganz, ganz wenige, also wirklich sehr, sehr wenige Menschen finden, die dir bei dem Handy jede Komponente erklären können, wie die funktioniert. Wahrscheinlich kann es vielleicht sogar niemand.
Weil es so komplex ist und weil es alles Einzelleistungen sind.
Das sind alles Spezialisten. Ne? Also derjenige, der dir erklären kann, wie, weiß ich nicht, das neuronale Netzwerk in einem neuronalen Chip oder so funktioniert, oder wie dieser Chip gemacht wird und aufgebaut wird, der wird dir nicht erklären können, wie die Kamera funktioniert. Ne? Also wie die Linsen da angeordnet sind, wie da der Fokuspunkt wohin berechnet wird und so weiter. Weil das wieder jemand ist, der das hochspezialisiert macht. Und nur in der Summe kann das nachher funktionieren. Du hast dann vielleicht jemanden, der dir erklären kann, wie das Telefon, wie die einzelnen Komponenten zusammenarbeiten und was sie tun. Ne? Der weiß aber auch nur, die Kamera gibt das und das Signal aus. Wie das zustande kommt, weiß die Person dann auch wieder nicht. Ja? Also das ist eine Maschine, so ein Handy bis ins Detail ist halt so komplex, dass es höchstwahrscheinlich wenig Leute gibt, also wenn überhaupt, dann nur wenige, die dir wirklich jede Komponente davon erklären können. Das ist das Phänomen, das man als Wissenschaftler häufiger so auf Partys hat, sowas wie, ich hab gehört, da ist ja jetzt ein schwarzes Loch in der Mitte der Mitte der Milchstraße gefunden worden. Erklär mal, du bist doch Physiker. ja, du bist doch Physiker. Ja. Dann denkst du immer so, ja, ich bin Physiker, ich habe mich mit synthetischen Diamanten beschäftigt, ich habe keine Ahnung von scheiß schwarzen Löchern.
Also, ja, aber das ist ja auch, also dafür ist es einfach viel zu komplex. Ne?
Ja, aber das ist in jedem
Thema. Aber trotzdem finde ich spannend, dass wir als Otto Normalgebraucher all dieser Gegenstände, weißt du, man kommt sich manchmal so vor, als Kind hat man viele Dinge über die Sesamstraße und so gelernt, so doof das jetzt klingt, ne? Keine Ahnung, wie werden Kekse hergestellt, ne? Oder sowas.
Ja.
Was ich mir jetzt als Erwachsener schon in gewisser Art und Weise mit so mechanischer Automatisierung und Backstuben und so vorstellen kann, fand ich als Kind faszinierend. Aber es gibt kaum Informationen, wie wird zum Beispiel sowas festgestellt? Also wie wird so ein Handy hergestellt? Wie, ne, das.
Ah, dann solltest du solltest häufiger Sendungen mit der Maus gucken. Die Sendung mit der Maus ist mitgewachsen, die erklären mittlerweile solche Sachen. Wie, wie Halbleiterchips funktionieren oder wie die gemacht werden und so. Sowas erklärt mittlerweile die Sendung mit der Maus. Es gibt eine wundervolle Sendung mit der Maus, wo die erklären, wie das Internet funktioniert. Also mit verschiedenen Servern, was ein Name-Server ist und wo dann welche Anfrage hingeht und so. Da haben die sich verkleidet und rennen dann mit so Bällen durch die Gegend.
Okay. Ja.
Also ist wirklich gut. Also Sendung mit der Maus kann ich da sehr empfehlen.
Sendung
das ist
mit der Maus, Internet.
Ja. Sendung mit der Maus, Internet ist toll. Also ist eine super Folge. Müsste man auch, wenn man es googelt, finden. Sendung mit der Maus, Internet. Guck mal, wie funktioniert das Internet? Erste Suchergebnis.
Okay, geht
7:33.
Das ziehe ich mir jetzt gleich mal auf meinem Monsterrechner rein. Ihr kleinen Mäuse, macht es euch jetzt gemütlich. Nehmt euren Partner, eure Partnerin in den Arm, drückt mal eine Zunge rein, macht vielleicht die Hand in die Hose und lasst es euch einfach mal gut gehen. Das war die neue Folge Alliteration am Arsch mit Reini Remford und Basti Bielendorfer. Wir
packt
küssen
den neuen
eure Augen.
Johnson aufs und dann...
Packt den Johnson aus, aber führt ihn nicht tiefer als 6 oder 8 Inches ein, weil sonst kann es zu schlimmen Verletzungen kommen. Daran müsst ihr denken. Wir haben euch lieb. Es war schön, wieder bei euch zu sein. Das war die neue Folge Alliteration am Arsch und wir sind...
raus!
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.